guten Abend. Herzlich willkommen zum Polynö-Podcast. Heute mit einer illustren Runde. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, nämlich vom Titelmagazin. Begrüße ich zu einem Herrn Dr. Rudolf Inderst.
Guten Abend, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Die Hörer kennen dich natürlich aus der berühmten Sonntagsedition des Frühstückspodcasts. Und wir haben deinen Kollegen Peter Clemens dabei. Hallo, Peter.
Guten Tag.
Und wir haben von Polynö-Seite haben wir einerseits den Spieler 2 dabei. Guten Abend, Spieler 2.
Ja, hallo aus dem Münsterland.
Und zum ersten Mal im Podcast dabei, unser neuester Transfer-Coup, nämlich Stiftnörsel. Hallo, Stiftnörsel.
Hallöchen.
Erstmal beim Podcast dabei, deswegen fange ich doch gleich mal mit dir an. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich First-Person-Shooter gestern und heute. Ich bin der Manuel und ich würde gern von dir wissen, was dein erstes Ballerspiel war und wie alt du warst.
Oh, das Alter soll ich auch nennen. Das wird schwierig. Nein, also mein erster richtiger Ego-Shooter war Doom. Damit hat es bei mir eigentlich angefangen. Da hatte ich gerade so meinen Rechner bekommen und habe das beim Kollegen gespielt und der meinte dann, das sei ganz cool, dann habe ich es mir natürlich angeguckt und im Alter von 14, sage ich mal, gibt es da natürlich nichts Besseres als Doom. Und daraufhin wollte er mir das dann halt ausleihen und ganz lustige Geschichte eigentlich, er hat dann einen Brief an meine Eltern geschrieben, in dem er dann geschrieben hat, dass dieses Spiel brutal ist und dass man da eben am Rumballern ist und so weiter, weil er hatte eben Angst von meinen Eltern dann zusammengeschissen zu werden, weil er brutale und gewaltverherrlichende Spiele verteilt an zu junge Mitschüler. Und dann hat er eben an meine Eltern wirklich einen Brief geschrieben, sehr geehrte Herr und Frau Nürsel, da ist jetzt so ein Spiel, das ist nicht so kinderlieb und bla bla bla. Und das haben sich halt meine Eltern durchgelesen und haben was weiß ich was erwartet. Ja, und dann haben die sich neben uns am Rechner gesetzt und haben das mit angeguckt. Und so nach 5 Minuten sind sie dann einfach nur aufgestanden und sind gegangen. Ich vermute mal, die konnten mit dem Scheiß halt nichts anfangen irgendwo. Ja, und so kam es eigentlich dazu. Das war mein erster Shooter, hat mir richtig schön, richtig gefallen. Ja, und so bleibe ich dabei eigentlich bis heute.
Darum soll es auch ein bisschen gehen. Wir wollen uns, einerseits sind wir alles alte Männer oder zum Großteil alte Männer. Und es gibt ja so eine Entwicklung, die wir heute besprechen wollen, was mit den Shootern in den letzten Jahren passiert ist.
Schiefgelaufen.
Ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht gibt es ja auch positive Entwicklungen. Wer weiß. Ihr Titelmagazin, Leute, mit welchem Ballerspiel habt ihr denn angefangen?
Peter First, sagt man ja.
Darf man das W-Wort sagen? Das war ja so ein Running Gag in Spielemagazinen für immer, dass man Wolfenburg oder sowas sagt.
Hundehügel.
Hundehügel. Es war Hundehügel. Eine sehr einschneidende Erfahrung, weil ich bin eigentlich mehr so drüber gestolpert an einem Rechner von einem Kumpel.
Was heißt einschneidend?
Naja, ich kannte das Prinzip bis dahin nicht. Also vorher halt so 2D-Kram und hab dann irgendwie drin rumgefuscht, ein Safe-Game geladen, bin rumgelaufen und auf einmal kam da jemand um die Ecke, rief halt und hat mich erschossen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Dramatische Szene.
Wir können ruhig Wolfenstein sagen, glaube ich. Wir haben das ja bei uns nie so genau genommen. Die sollen uns ruhig verklagen.
Ach cool. So arg viel also, ist ja vor Wolfenstein auch nicht passiert, wenn man sich die Chronologie anschaut, der First-Person-Shooter. Rudolf, du hast wahrscheinlich, ich nehme an, auch Wolfenstein und Doom gespielt.
Ich habe das gesehen und leise angespielt, aber tatsächlich sozialisiert wurde ich nicht von den Titeln. Es waren dann wirklich reinrassige Konsolenshooter, mit denen ich mit 110% eingestiegen bin. Und das waren vermutlich GoldenEye auf dem N64 und Perfect Dark und Medal of Honor auf der ersten PlayStation. Und spätestens seit Erscheinen von Halo gab es einfach kein Halten mehr.
Es gab kein Halten mehr!
Dann ist der Einzige in unserer Runde, der wahrscheinlich noch vor Wolfenstein schon länger am Computer saß als wir, unser lieber Spieler 2. Du hast davor auch schon so ein paar Experimente miterlebt wahrscheinlich, was in die Richtung der 3D-Shooter ging.
Miterlebt ja, aber damals nicht bewusst. Also für mich war auch das erste FPS ganz klar Wolfenstein. Und wobei ich nie die kostenpflichtigen Episoden gespielt habe, obwohl ich damals mit Raubkopien noch kein Problem hatte. Aber ich hatte nur die Shareware-Episode und das erste Richtige war dann natürlich ein Jahr später Doom. Aber wenn man den Gelehrten glauben darf, dann und das erscheint auch recht plausibel, dann kommt das Ganze ja aus diesen von den Flugsimulatoren beziehungsweise den Kampfjet-Simulatoren. Das ist im Grunde genommen genau das gleiche Interface. Du hast die Ego-Perspektive und hast statt deiner Lebensanzeige hast du so ein bisschen Cockpit und in der Mitte ist das Fadenkreuz und da musst du die anderen Flugzeuge abschießen. Ne? Und da kann man dann ja bis in die 70er zurückgehen. Aber wie gesagt, das Thema, also Ego-Shooter, ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, wenn man jetzt nicht super, ober, mega schlau sein will, dann ist das allgemeiner Konsens Wolfenstein, ne? Das erste, richtige.
Seid ihr denn da so dran geblieben? Also der Rudolf hat es ja gerade schon gesagt, der hat dann erst die Reinkarnation durch die Konsolenshooter erfahren. Da kommen wir nachher bestimmt noch dazu, was sich in dem Bereich dann getan hat und wie sich da das Genre verändert hat. So wie ich das jetzt bei dir miterlebt habe, Herr Zwei, bist du eigentlich dem Genre seitdem treu geblieben und so ziemlich alles, wo man Leute über den Haufen schießen konnte, warst du mit dabei, oder?
Ja, also Ego-Shooter gehören zusammen mit Echtzeitstrategie, die ja in den letzten Jahren ein bisschen, gibt wenig Gutes, ein bisschen rar geworden ist, sind Ego-Shooter mein präferiertes Genre. Wobei, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, Ego-Shooter sind ja inzwischen überall. Hm. Also was sich heute alles RPG, also Rollenspiel, schimpft, ist ja zu weit über 50% eigentlich Ego-Shooter mit, man kann halt ein bisschen was aufleveln und es gibt eine Story, die ein bisschen weiter ausformuliert ist, als wir das kennen von Doom.
Ja, unbedingt. Ein bisschen, also eben, du sprichst es konkret an jetzt, wie so Sachen wie Mass Effect, die sich natürlich da ganz ganz klar vermischt haben, die Genres, aber das ist ja eine lange Entwicklung bis dahin.
Ja, ja, natürlich, aber das gibt's ja auch schon länger, das waren ja, da kannst du ja zum ersten Deus Ex zurückgehen, beziehungsweise der erste, von wann ist das erste System Shock? 94, ne? Das kam relativ schnell, das kam ja quasi noch vor Quake, glaube ich, raus. Und das war zwar scheiße zu bedienen, aber auch das erste System Shock war schon super. Und das war auch, ja, das war so das erste RPG, das ich so wahrgenommen habe als Ego-Shooter-Twitter. Hm.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei Ultima Underworld ist noch älter, ne? Das hat ja das gleiche gemacht, nur Fantasy.
Ja, ich glaube auch, dass Ultima Underworld sehr, sehr prägend war, aber es wird in der Retro-Perspektive wird da immer in der Retrospektive, so rum. Von lauter Ego-Perspektive.
Ist aber auch ein schweres Wort.
Ja, Entschuldigung. Zählen immer diese Shooter in erster Linie.
Ja, ich will übrigens, ich schweife ja immer so tierisch ab, ne? Das kennt man ja auch von meinen Texten. Aber also ich bin der Sache treu geblieben bis heute. Eine Sache ist bei mir allerdings verschwunden. Das hat ein bisschen was zu tun mit Kind und Kegel und Job und so. Und zwar, ich habe in den 90ern unglaublich viel Multiplayer gespielt, Ego-Shooter im LAN und nachher auch übers Netz, so Unreal Tournament, Quake 2, Quake 3. Und da habe ich irgendwann, ja, weiß ich nicht, was, die Lust oder die Zeit, eins von beiden oder beides verloren. Auf alle Fälle mache ich das nicht mehr. Deswegen bin ich eher, wenn wir über neuere Ego-Shooter reden, der letzten 10 Jahre, kann ich mich meistens nur zum Singleplayer-Teil äußern. Mhm.
Aber lass uns mal beim Singleplayer bleiben. Die ersten Ballerspiele waren ja relativ linear. Also klar gab es die versteckten Türen bei Doom und Quake und so weiter. Aber ihr kennt doch bestimmt dieses Bild, was so als Meme durch das Internet ging, wo man diese Level-Design früher und Level-Design heute bei Shootern.
Ja.
Es ist ja im ersten Moment, wenn man da drauf schaut, relativ lustig, aber stimmt es überhaupt oder waren die Shooter früher linearer? Weil du, gerade wie Spieler 2 gerade gesagt hat, da ja auch deutlich mehr Story und Charakterentwicklung jetzt heute dabei ist. Fragen wir doch mal den Rudolf.
Also das ist ganz gut, dass ich da gefragt werde, weil da geht mir das Klappmesser in der Hose auf. Wenn man sich nämlich anschaut, wer diese Clips postet, dann sind es immer die gleichen Frust frustrierten Scheißfressen. Immer die sagen, früher da war Spiel noch im männlichen Diskurs mit Frust, Blut, Schweiß und Tränen verankert und heute wird ihnen alles nachgeworfen. Ach ja, tatsächlich, und wie viel von diesen Scheißspielen hast du dann fertig gespielt und wie viel davon stehen heute noch? Motherfucking 20% nur gespielt in deinem Scheißregal, nämlich 8 von 10. Also scheiß mich nicht an, Alter.
Also auf den Blut, Schweiß und Tränen-Diskurs würde ich nachher ganz zurückkommen, wenn wir dann beim Multiplayer sind.
Was war die Frage? Ah ja.
Ja. Die Frage war, sind die Shooter heute wirklich einfacher als heute und sind die Level einfacher gestrickt als früher?
Beides ist mit Ja zu beantworten. Gestrickt, sie sind wahrscheinlich, wenn man das sozusagen mal von der Top-Down so ganz strukturalistisch betrachtet, dann sind sie wahrscheinlich genauso gestrickt, könnte ich mir vorstellen, aber natürlich grafisch wesentlich aufgehübschter. Aber man kommt, egal ob ein heutiges, auch das nächste Black Ops 2, wird den Spieler nicht über eine 50 cm hohe, grafisch wunderbar gestaltete Gartenhecke steigen lassen. Und einfacher, ja, auf jeden Fall. Einfacher sind die Titel geworden, denke ich.
Das hat auch damit zu tun, dass inzwischen ja einfach mehrere Plattformen bedient werden müssen. Wenn man sich so Sachen anguckt wie Quake 3, was ja einfach schon vom Aufwand, um überhaupt ein akzeptables Level zu erreichen, dass man nicht einfach nur stirbt und das ist einfach nicht mehr massenzugänglich und also Konsolenspieler, weiß nicht, ob die da Bock drauf haben, Rocket Jumps zu trainieren, 6 Stunden am Tag.
Aber Spieler 2, siehst du das auch so? Du hast ja so ziemlich alle Titel mitgespielt und irgendwas scheint dich ja an den aktuellen Titeln trotzdem noch zu packen, wenn es immer noch eines deiner Lieblingsgenres ist. Wie siehst du das im Vergleich?
Ich habe ja letztens mal so einen Artikel geschrieben zu Rage, als das aktuell war. Oder naja, ein bisschen danach. Und da habe ich auch einfach mal gesagt, dass das gar nicht stimmt, dass die früher irgendwie viel besser waren, das Level-Design. Und habe dann Dresche gekriegt in den Kommentaren und wir konnten uns dann auf ein Jein einigen. Weil also früher waren die, wenn wir uns jetzt mal explizit so Spiele angucken wie Doom und alles, was es so in der Zeit dann gab. Diese ganzen, jetzt fallen mir die Titel nicht ein, weil die für mich damals auch irgendwie nicht so richtig wichtig waren. Wo man da gegen diese Triaden gekämpft hat, weiß das jemand?
Boah, ja super, Rise of Trials.
Genau, irgendwas mit Trials. Und da gab es ja ganz viele Klone dann die waren auch, haben sich auch alle am Level-Design mehr oder weniger von Doom damals orientiert, Doom 1 und 2. Wenn man sich die Maps mal von oben anguckt, kann man ja überall im Netz googeln, die sehen sehr komplex aus, sind sehr labyrinthisch angelegt, aber Leute, die dann sagen, ja guck mal, da hast du ja irgendwie so einen riesen Militärkomplex auf dem Mars oder auf irgendeinem Jupitermond, da vergisst man dann ganz schnell, dass die Dinger ja nicht frei begehbar waren. Ja. Man musste ja immer den roten, den grünen und den blauen Schlüssel finden. Oder irgendwo einen Schalter drücken, damit eine Tür aufging. Das heißt, im Grunde genommen wurde man auch so durch den Abschnitt gelotst, wie der Designer das vorgesehen hatte. Also man musste ab und zu mal ein bisschen Backtracking betreiben und hier und da und manchmal musste man auch suchen, weil man irgendwie dreimal am Schlüssel vorbeigerannt ist. Es entstand so ein bisschen der Eindruck, man kann sich frei bewegen, aber letztendlich war das ja auch nur Raum für Raum für Raum, so nacheinander. Und ob sich das vom Schlauch so groß unterscheidet, da sage ich jetzt mal, so groß war der Unterschied nicht.
Nee, würde ich auch so sehen, ja.
Es gab so eine gewisse Art von Forscherdrang, den es da irgendwie gab, den gibt es heute dann vielleicht nicht mehr, wenn das so ein klassischer Schlauchlevel ist.
Ja.
Aber ich finde halt auch, eigentlich ist man wirklich von Schlüsselkarte zu Schlüsselkarte gerannt und wenn man sie dann hatte, musste man halt mal ein bisschen gucken, wo man jetzt hin musste. Aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, wurde man schon gelenkt. Es gab halt dieser Forscherdrang, der war einfach schon da, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, bei Doom, dass ich da riesig durch die Komplexe gerannt bin und konnte alles schon frei begehen und habe mich da umgeguckt und was weiß ich was. Also man hat einfach nur gesagt, okay, ich kann nicht nach links, ich kann nicht nach rechts, also gehe ich geradeaus, da finde ich eine Schlüsselkarte und dann kann ich endlich links abbiegen. Und so frei ist das jetzt auch nicht.
Ja eben, also wenn ich mir dagegen sozusagen Crysis anschaue, Crysis 2 zum Beispiel auch, wo ja deutlich wieder mehr Spielfläche zu bieten ist, als jetzt nur so ein bisschen so ein Schlauchpart. Ich glaube schon, und auch Battlefield.
Ja, oder ganz extrem nehmen wir mal Far Cry. Viele mochten das ja nicht oder fanden es nur so lala. Ich fand, Far Cry war in den letzten 10 Jahren wirklich einer der bemerkenswertesten Shooter in vielerlei Hinsicht. Also die KI war großartig, die Physik war großartig und man konnte überall auf dieser Insel hin. Einfach so.
Das ist ja auch, was man bei der Doom-Karte von oben halt auch nicht verwechseln darf. Also man ist ja trotzdem durch einen Schlauch gegangen. Wirklich breiter waren die Gänge auch nicht. Dann bist du mal in so ein etwas offeneres Areal halt mal gekommen, wo halt einfach mehr Gegner reingespawnt wurden. Aber das war es ja eigentlich auch. Also wirklich mit, ich schleiche mich jetzt rechts rum an oder ich gehe eine andere Route, das kam ja überhaupt nicht vor. Du bist genauso durch einen Schlauch eigentlich gelaufen, wie jetzt auch bei, was weiß ich, den ganzen neueren Spielen, sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert.
Ja, ich glaube, was diese alten Spiele vor allem auch auszeichnet, ist einfach das schiere Volumen, das man da hatte. Also wenn man sich einen modernen Schlauchshooter, den Singleplayer-Part zumindest, anguckt, das Ding hat mehr 5-6 Stunden einfach fertig. Und man verbringt ja einfach zum Beispiel in Doom schon 3 Stunden damit, ziellos durch die Gegend zu irren.
Ja, da streckt natürlich die Spielzeit ohne Ende. Deswegen sind Open-World-Spiele ja von sich aus, also je vager die Spielerführung ist, desto mehr Netto-Spielzeit hast du dann logischerweise. Das mögen dann viele Leute toll finden, aber ich glaube, dass ganz viele Leute auch genervt sind, wenn sie nicht bei der Hand genommen werden. Also zumindest gerade die Spieler heute. Früher hat man sich ja mehr gefallen lassen.
Ja, wobei ich dabei auch sagen muss, also ich fand das Doom-Konzept an sich schon gut. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht, dann auch mal so ein bisschen rumzugucken, wo muss ich jetzt überhaupt hin, wo bin ich hier gerade und was weiß ich. Also das hat mir schon mehr Spaß gemacht, als wenn ich jetzt heute sage, okay, ich starte an Punkt A und renne geradeaus für eine Stunde und bin dann am Ziel.
Keine also
Frage. Also mir hat das Erforschen halt schon Spaß gemacht, nur weil ich jetzt gerade gesagt hätte, es sei schon vergleichbar mit den Schlauchleveln, aber ich fand es halt schon atmosphärischer, weil einfach dadurch so ein bisschen dieser, ja, man hatte ein bisschen was einfach rumzugucken, man hat sich umgesehen, man hat mal geschaut, wo bin ich, wie ich gerade schon gesagt habe, und es hat mir schon mehr Spaß gemacht. Also diese Schlauchlevel, die jetzt wirklich dieses klassische geradeausrennen bis zum Endpunkt, das kann ich mir heute ehrlich gesagt auch nicht antun. Das finde ich, macht mir keinen Spaß. Ich brauche einfach so ein bisschen, guck dich mal um, oder selbst wenn es dann wie bei Doom jetzt eigentlich doch ein Schlauchlevel ist, aber einfach, dass man nicht immer sofort weiß, wo man hin muss. Also mir macht das Spaß. Ich brauche da so ein bisschen rumgucken und mich in den Level reingucken. Und das ist halt auch dieses, wenn ich heute Doom starte, kenne ich immer noch die ersten Welten. Ich weiß immer noch, wo sind welche Türen. Und ich kenne immer noch die Wege, weil man sie halt wirklich erstmal finden musste. Und das prägt sich einfach ein.
Und am Anfang rückwärts laufen, ganz wichtig.
Ja, das sowieso.
Rudolf, Health Pack oder Auto-Healing?
Definitiv Auto-Healing.
Herr Clemens?
Definitiv Auto-Healing. Ich habe null, aber auch wirklich null Lust, Health Packs zu suchen.
Peter?
Bin ich zwiegespalten. Ich finde eigentlich Auto-Healing zu einfach. Also sowohl vom Game-Design her, als auch vom Level-Design. Also man hat halt in den ersten Spielen, die Auto-Healing hatten, gemerkt, dass das Level-Design dann war, wir schmeißen dir jetzt einfach mal so einen kompletten Start entgegen, wenn dir die Munition von deiner Waffe ausgeht, heb halt eine neue auf. Und im Multiplayer ist es halt auch so, dass man im Prinzip weniger erreichen kann, wenn man nicht jemand umlegt. Also in Counter-Strike war es halt so, wenn man jemand, was weiß ich, 80 Hitpoints wegschießt, dann hat man seinem Team einen Gefallen getan, auch wenn man dann quasi direkt drauf ging, und jetzt ist es halt egal. Also wenn man nicht jemand umlegt und er schafft es, hinter eine Ecke zu biegen, dann hat man quasi nichts erreicht.
Herr Zwei?
Naja, meine Antwort kann sich jeder denken, aber ich finde Auto-Healing jetzt nicht per se verdammenswert. Das Problem ist, wie es eingesetzt wird. Also es wurde gerade schon angesprochen, man muss mal überlegen, was dahinter steht. Es ist natürlich sehr bequem mit dem Auto-Healing. Ich bin gleich tot. Das erkenne ich ja an den Blutflecken auf meiner Brille. What the fuck? Und ich duck mich einfach mal hinter eine Mauer. Und das Problem ist, dass das natürlich viel leichter, also der Level ist viel leichter zu balancieren, die Gegner alles. Ne? Man kann das auch durchaus, also was durchaus ein Aspekt ist, den ich auch ohne weiteres unterschreiben kann, ist, es macht das Spiel dynamischer.
Das Auto-Healing.
Das Auto hier.
Ja, unbedingt, ja.
Was ich dabei vermisse, ist natürlich, mal davon abgesehen, dass es für mich ein wahnwitziger Zustand ist, dass auf der einen Seite die aktuellen Militärshooter versuchen, immer realistischer rüberzukommen und dann sowas wie Auto-Healing einführen. Erklär mir das mal. Ja, das ist totaler, also Thema Realismus, also von unter dem Aspekt ist es natürlich total absurd. Und ich habe das immer geliebt mit den Medipacks, weil die Medipacks ein strategisches Element darstellen. Du musst dir das einteilen, deine Gesundheit. Und es ist viel, viel, viel aufregender zu wissen, man läuft auf den Endboss zu am Ende des Levels, aber hat jetzt irgendwie nur noch 10% Gesundheit. Und gehe ich nochmal zurück, lade ich einen alten Spielstand, was mache ich jetzt, gehe ich einfach weiter. Also Auto-Healing nimmt ganz viel raus, was für mich früher in den 90ern definitiv zum Gefühl des Ego-Shooters dazugehörte. Deswegen kritisiere ich das so oft.
Aber es nimmt natürlich ein bisschen Schwung raus, ganz klar. Also und gerade die aktuellen Shooter, die ja eher so in Richtung Achterbahn-Erlebnis tendieren, also jetzt im Singleplayer-Modus, sind diese Health-Pack-Geschichten, wären die, glaube ich, eher störend. Also das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die dem zu schulden ist, dass es immer mehr so ein Erlebnistrip wird, dieses Geballer. Stimmt ihr mir dazu, oder?
Ja, also ich kann diese Medipacks, also ich liebe Medipacks, ich kann dieses Auto-Healing überhaupt nicht leiden. Ich finde, das nimmt mir komplett eigentlich die Dynamik aus dem Spiel. Also wie gerade schon gesagt, dieses, okay, ich wurde jetzt getroffen, ich gehe erstmal hinter eine Ecke und was weiß ich. Aber das ist natürlich, auch hängt ein bisschen vom Spieler ab. Also wenn man natürlich durchrennen will, sage ich jetzt mal, und einfach dieses flüssige Erlebnis haben will, kann ich schon verstehen, dass das Auto-Healing gerne genutzt wird. Aber ich... für mich ist das Medipack eine sehr taktische Komponente einfach bei einem Shooter und das gehört für mich dazu. Wie gerade schon gesagt, ich stehe jetzt irgendwo an einer gewissen Stelle, lade ich mich jetzt nochmal auf oder versuche ich vielleicht erstmal irgendwie durchzukommen und heb mir das Medipack auf, weil das macht ja 50 Leben wieder auf und ich habe ja noch 60, das wäre ja dann 10 Verschwendungen, also warte ich noch ein bisschen. Und diese ganzen Dinge, das gehört für mich einfach mit zu so einem, ja, sagen wir mal, einem richtig guten Ego-Shooter dazu. Also ich brauche das irgendwo auch. Und vor allem, für mich gehört es auch dazu, mal an einen Punkt zu kommen, wo ich vielleicht sogar sage, ich komme da jetzt nicht weiter.
Aber also Rudolf, ich habe nicht aufgepasst. Das soll ja genau, das soll ja auch vermieden werden, ne?
Ja, genau.
Also,
genau,
aber das ist halt die was. Die mögliche Sackgasse, nachher vor dem Endboss zu stehen mit 1% Gesundheit, die nimmt man natürlich komplett raus. Also die Designer tun sich eigentlich mit dem Auto-Healing selber den größten Gefallen.
Klar, also ich kann es auch, wie gesagt, nachvollziehen, aber für mich ist es halt wirklich auch mal an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich schaff's jetzt nicht, ich habe nur noch 10 Leben und ich weiß, wenn ich in den nächsten Raum gehe, da kommen 20 Typen auf mich zu, das ist eigentlich nicht zu schaffen, dann lade ich halt einen anderen Spielstand. Also das macht für mich wirklich einen Reiz auch an diesen Spielen aus und das gehört für mich dazu. Und
du quälst dich selber gerne. Also.
Ja, ist so.
Also, Rudolf, du hast gesagt, du willst auf gar keinen Fall aufs Auto-Healing verzichten.
Nee.
Ich habe dich da so schnell abgeschnitten.
Eher so, dass, also ich hatte auch schon zahlreiche, ich verstehe den Punkt auch, dass, oder wenn man kritisiert, dass dann nichts dazugehört oder die Herausforderung schwindet, das kann ich verstehen. Allerdings ging es mir auch schon, also ich benutze die Taktik natürlich auch fortlaufend, klar, ich weiß genau, ich muss mich jetzt, ich beobachte die AI sozusagen eine Weile und weiß zum Beispiel, sie wird mir nicht durch geschlossene Türen folgen oder ähnliches und dann weiß ich einfach, ich gehe in den Raum zurück und warte. Allerdings ging es mir jetzt schon öfter so in Spielen auch, dass wenn die erstmal die AI einen gewissen Cleverheitsgrad erreicht, sie dich auch hetzen kann und dann eigentlich die taktische Komponente darin besteht, lang genug diese Hetzjagd zu überleben, bis du wieder genug im Health Bar hast. Und das ist mir gerade bei Halo 3 zum Beispiel sehr oft schon passiert. Also es kommt da wirklich auch auf die Designlust an, wie clever das sozusagen umgesetzt wird, bilde ich mir zumindest ein.
Aber Rudolf, also, es ist ja, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, aber es ist ja schon so, dass es gibt keine Verwundung mehr. Also nicht länger als 5 Sekunden. Das ist ein, also es gibt nur noch schwarz-weiß. Es gibt Tod. Dann hast du irgendwas falsch gemacht, dann bist du zu weit vorgerannt oder war gerade keine Mauer in der Nähe oder du lebst und hast 100%. Und das ist so eine Vereinfachung und das ist für mich auch so ein bisschen Richtung Casual. Ne?
Aber du hast doch auch bei vielen Spielen in dem Zeitraum, in dem du wirst zwar Auto geheilt, aber in dem Zeitpunkt, in dem du einen niedrigen Health Bar hast, hast du doch mittlerweile oft sehr viele grafische und akustische Elemente, die dein Gameplay erschweren. Verschwommene Sicht, weniger Audio-Feedback oder ein anderes Audio-Feedback, schwarz-weiß oder solche Geschichten, das zählt dann für dich nicht.
Aber wir reden da wirklich von ganz wenigen Sekunden. Also ich kenne keinen Shooter der letzten Zeit, wobei ich jetzt auch, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, ganz viele Sachen nicht gespielt habe von den neuen Shootern. Ne? Also von den CODs, also mein Modern Warfare, mein letztes war 2. Mhm. Ja, also die letzten beiden habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich die nicht mag. Und oder mitgekriegt schon, aber nicht selber gespielt. Und das sind doch immer nur wirklich, das sind diese 3, 4, 5 Sekunden, die ich dann hinter einer Ecke stehe oder mich ducke.
Ja, aber ich muss sagen, diese 2, 3 Sekunden reichen bei den 8 Granaten, die in World at War nach dir geworfen werden, hinter die Deckung auch aus.
Aber es ist doch nicht zu vergleichen mit dem Nervenkitzel mit 40% Health weiter durch einen Doom-Level zu laufen oder so, finde ich.
Ja, der Nervenkitzel, der...
Weil du denkst ja schon, wenn jetzt wieder ein fetter Gegner kommt, das war's dann. Vielleicht finde ich aber auch noch Medipack. Ja, das ist viel spannender. Ich finde das viel, viel, viel spannender. Ja,
absolut.
Also gerade im Multiplayer ist es halt auch ziemlich cool. Und es gibt Spiele, die da sehr drauf aufbauen, auch im Singleplayer. Ich weiß nicht, wer von euch Alien vs. Predator kennt, den ersten, das Spiel. Mhm. Und da war es auch so, erstens war es ein Labyrinth. Zweitens musste man halt Medipacks finden. Man hatte begrenzte Munition und die Gegner sind einfach gespawnt. Und wenn man dann halt so einen Gang runterschleicht, hat noch irgendwie 15 Schuss im Pulse-Rifle und es macht Ping, 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 Ping. Also da sollte man schon irgendwie ein gesundes Herz haben. Und das hört dann halt auch nicht nach, das hört dann nicht nach 5 Sekunden auf. Also das kann sein, dass man da 3 Minuten lang mit maximaler Paranoia durch die Gänge schleicht, bis einem dann das Alien irgendwie ins Gesicht springt. Oder
ja, bei dem Spiel ist es natürlich auch extrem, weil man ja ganz schnell auch merkt als Spieler, wenn man den Marine spielt, man stellt fest, man ist das Kanonenfutter in diesem Spiel. Ne? Man spielt ja eigentlich die schwächste Fraktion, die dort vertreten ist.
Das ist richtig,
also,
ja.
Also ich glaube, dass man da zusammenkommt, das hängt dann wirklich, denke ich, massiv davon ab, was man sich eben von dem Titel erwartet und vor welche Herausforderungen man in dem Spiel gestellt werden möchte, um ein für den jeweiligen Spielertyp zufriedenstellendes und ansprechendes Spielerlebnis präsentiert zu bekommen, nehme ich an.
Wichtig ist für mich, ich will das gar nicht verdammen, ich finde, wenn es das gäbe, dass es gibt halt weiter die mit den Medipacks und es gibt die mit dem Auto-Healing. Und übrigens nicht zu vergessen, die, mit denen ich mich am ehesten anfreunden kann, sind die, die beides kombinieren. Deine Gesundheit wird nur durch Medipacks aufgeladen, aber du hast dann noch so eine ein Schild, der sich immer wieder auflädt oder so. Das ist ja so eine Mischung aus beiden. Mhm. Das gibt's ja auch in einigen Spielen.
Hatte ja jetzt Hard Reset als letztes noch, was mir so einfällt.
Ja, genau. Also sowas gefällt mir natürlich. Oder hier das Serious Sam, das letzte, das so unterm Strich nicht richtig toll war, aber auch nicht scheiße. Das hat das auch so gemacht. Wobei es bei Sam schon wieder eine Sünde ist, dass überhaupt irgendeine Form von Auto-Healing da war. Mhm. Aber es ist, ich will das gar nicht so weit verdammen, weswegen mich das eigentlich so genervt hat mit anderen Sachen, auf die wir vielleicht nochmal kommen, wenn wir auch über Konsolenshooter noch vielleicht ein bisschen mehr reden, sind Sachen, also ich kann ja verschiedene Genres oder Subgenres kann ich ja akzeptieren, also ob sie mir jetzt gefallen oder nicht. Aber ich habe das mit dem Auto-Healing, das ist ja so eine, das ist irgendwie, das ist Mainstream geworden. Ja, also das hat quasi das herkömmliche, wir sagen ja immer gerne Oldschool-Shooter, das hat das irgendwie abgelöst. Also man sagt ja auch Oldschool-Shooter, weil kaum noch Shooter in dieser Richtung gemacht werden.
Ich finde auch, wenn du Oldschool-Shooter sagst, dann gibt es so gewisse Erwartungen einfach an den Shooter, die sich so eben direkt schon, also wenn einer sagt Oldschool-Shooter, denke ich automatisch an eine Art Medipack zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Das gehört für mich einfach irgendwo dazu, weil heutzutage kenne ich eben größtenteils das Auto-Healing. Jetzt mal ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, aber das ist für mich immer so der erste Gedanke, der kommt, wenn einer sagt Oldschool-Shooter.
Ja, wobei Oldschool-Shooter inzwischen auch ein sehr weites Feld ist. Also Counter-Strike ist ein Oldschool-Shooter, die Quake-Geschichten sind Oldschool-Shooter und Counter-Strike und Quake sind ja schon eigentlich völlig unterschiedliche Systeme.
Ja.
Aber es macht halt nur noch eine gewisse Minderheit aus.
Das aber ich was jetzt als moderner Shooter bezeichnet wird, vielleicht kommen wir von der anderen Seite drauf, ist doch wirklich dieses Cutscenes und einen ausgiebigen Multiplayer-Part mit verschiedenen Klassensystemen, mhm, vielleicht noch, starker Militärbezug, oftmals realistischere Waffen. Das ist doch so der moderne Shooter, oder?
Ja. Wenn ich ganz kurz nochmal unterbrechen darf, was mir gerade einfällt, eine gute Lösung fand ich zum Beispiel bei Doom 3 dann auch die... Da gab es doch diese Aufladestation fürs Leben. Da hatte man immer an der Wand hing eine Station, wo man 100 Leben auffüllen konnte. Und wenn man jetzt 80 hatte, dann konnte man halt 20 sozusagen aus diesem Apparat abzapfen, sage ich jetzt mal. Und der Rest blieb dann aber bestehen. Also es war nicht dieses Medikit, wo man drüber rannte und es war weg, sondern es blieb dann halt noch bestehen. Und das fand ich, hatte auch schon noch eine ganz interessante taktische Komponente, weil man ja zur Not auch nochmal zurückgehen konnte. Dass man gesagt hat, gehe ich jetzt durch die Tür mit 95 Leben oder hole ich mir noch mal schnell die 5 restlichen Leben drüben an der Station? Fand ich, war auch noch mal ein ganz interessanter Ansatz von diesem Medipack einfach.
Das gab es in Half-Life. Also da gab es tatsächlich beides. Da gab es die Station für den Anzug und für Lebenspunkte und dann halt noch die Dinger, die man aufsammeln konnte.
Genau, aber das fand ich zum Beispiel auch noch mal eine ganz interessante Geschichte dann einfach, dass man nicht drüber rennt und es ist weg, sondern es sich auch so ein bisschen einteilen konnte.
Ich muss vielleicht noch ganz kurz erwähnen, mir fällt tatsächlich ein Grund ein, warum ich die Titel oder diese Shooter vielleicht früher lieber gespielt habe. Ein einziger. Und wenn ich den verrate, dann werde ich mich wahrscheinlich aus diesem Podcast werfen. Der Grund ist ganz einfach. Ich konnte, was ich jetzt nicht mehr machen kann bei Black Ops, ich konnte bei Doom einfach eingeben.
IDDQD.
Genau, fertig. Was für mich ist super, weil dann gehe ich halt durch die Wand. Ist mir auch recht.
Ja, das ging
schneller vorbei.
Das war ID-Clip.
It's genau. Bitsbopte.
Ja, die ganzen Cheats, ich meine, die gibt's ja, ich habe das ja sogar in meinem Artikel zum letzten Sam, zu Serious Sam 3 geschrieben, dass ich das seit Jahren mal wieder gemacht habe, ne? Cheats benutzen, weil das nachher so kackendreist schwer wurde. War früher im Singleplayer hat man das halt gemacht, wenn es wirklich richtig schwer wurde, die kannte ja auch jeder.
Ja, also ich meine, Cheaten war im Singleplayer und Doom ja auch irgendwie ein Spaßgrund, also einfach so Chain Gun raus, 50 Gegner, Bratz.
Am besten noch mit einem Freund spielen, man selber ballert und der Freund gibt die ganze Zeit die Cheats ein. Die mehr Munition und sowas, dass man einfach, der eine ballert die ganze Zeit und der andere tippt die Cheats ein.
Also wir haben uns das dann doch ein bisschen paritätischer geteilt. Also einer durfte laufen und der andere schießen.
Ja, Rudolf, das war damals Multiplayer.
Würdest du sagen, Halo ist ein Oldschool-Shooter? Um den Übergang zu kriegen zur Konsolenentwicklung.
Ich würde sagen, Halo ist ein coriger Shooter, aber kein Oldschool-Shooter. Es entwickelt sich konstant mit, es kommen Updates in schöner Regelmäßigkeit. Nur ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, die intensiv Halo spielen, coriger in Anführungszeichen sind als die Casual-COD-Spieler. Oldschool, ich kann der Mechanik kein Oldschool erstellen, weil die eigentlich von Teil zu Teil immer neue Sachen einführen. Also.
Ich glaube, das Interessante bei Halo ist, dass es genauso sich in der Mitte befindet.
Was meinst du mit Mitte? Zwischen den zwei Welten, oder was?
Tisch?
Ja, nein, also zwischen den Welten im Prinzip. Also es ist schon noch sehr, also das erste Halo war ja schon noch sehr shooterig auch im Multiplayer. Mhm. Auch von den Waffen her, man hatte Waffen, mit denen musste man vorhalten, die schossen große Energieknubbel, was ja auch so ein Kennzeichen der alten Shooter ist. Und dann andererseits hatte man halt dieses Auto-Healing, aber halt doch noch relativ labyrinthartige Level zwischendrin, in denen man auch ein bisschen rumirren konnte.
Also, und die zweite Hälfte des Spieles ging man dann durch alle Level auch nochmal. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also am Ende von Halo 1 war das, glaube ich, wo man dann irgendwie einen ganzen Level, also quasi als nächsten Abschnitt den Level von davor irgendwie wieder zurückläuft. Also da war, glaube ich, auch der Punkt, wo ich Halo dann nicht mehr mochte.
Ist natürlich schon anders, weil man kann tatsächlich, man kann natürlich bei Halo, was du praktisch siehst, kannst du auch begehen, ja, wenn du irgendwie hochkommst. Insofern ist es wahrscheinlich oldschooliger, weil wenn ich irgendwie auf die Hütte hochkomme, dann komme ich da auch hoch. Bei Call of Duty kann man sicher sein, ich werde halt diesen Weg entlang gehen. Auch im Multiplayer komme ich nicht auf diese Hütte hoch.
Das ist genau der Punkt, den ich meinte. Bei Halo hat man so ein dynamisches Spielgefühl, fand ich immer.
Ich finde also Halo auch okay.
Die Kämpfe also, entwickeln sich dynamisch und sind nicht irgendwie vorgeskriptet, wie sie eben bei seit Call of Duty dann eben immer stärker wurden. Also zumindest diese Sparte von Call of Duty Klonen, die ja sehr geskriptet abliefen und an gewissen Punkten dann Sachen abgefeuert haben, die dann passieren. Das war ja bei Halo nie der Fall.
Nee, ich fand Halo, also dafür, dass ich ja kein großer Freund von Konsolenshootern bin, fand ich Halo eigentlich auch immer okay. Also ich glaube, am schlimmsten fand ich eigentlich, dass die erst zurückgehaltene PC-Version von Halo, die dann nachher doch kam, dass die unglaublich schlecht war. Und das hat natürlich auch früh bei mir dazu beigetragen, dass ich gedacht habe, ah, dieser scheiß Konsolenshooter.
Hm. Oh!
Obwohl eigentlich müssten ja die Atari-Leute richtig sauer sein.
Explain.
Warum Atari? Eigentlich, Halo sollte eigentlich ein Atari-Spiel werden. Ja. Nicht Atari, bin ich doof. Ein Mac-Spiel. Ein Apple-Spiel. Das war ja eigentlich eine Entwicklung, die für ein Apple rauskommen sollte und dann irgendwie haben die das aber wieder. Die haben doch vorher auch, Bungie haben doch vorher auch diesen Mac-Shooter gemacht und zwar, wie hieß der, Marathon?
Ja, mhm. Und Halo sollte ja eigentlich so ein Strategietitel sein, oder? Ursprünglich, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten der Rest der Geschichte ist ja relativ
Marathon bekannt. War 94, also
genau. Es sollte dann halt PC-Shooter werden und dann hat Microsoft die Klitsche gekauft und gesagt, so, wir bringen da ja jetzt auch bald mal eine Konsole raus und da haben wir unseren Exklusivtitel, ne? Hm.
Ja, mögen Sie dafür in der Hölle braten.
Also. Doch albern.
Aber lass uns an dem Punkt nochmal einsteigen mit das fing ja dann an der Stelle an, dass eben es war völlig undenkbar davor, an einer Konsole mit einem Gamepad einen 3D-Shooter zu spielen. Und Halo hat das salonfähig gemacht, dass Hundertschaften von Verbindungsjüngern und Fratboys in Amerika auf einmal mit einem Genre in Verbindung gebracht wurden und da zu großen Fanboys wurden, die vorher nie im Leben an einem Computer irgendwas gezockt hätten, geschweige denn irgendein Doom oder Quake gespielt hätten.
Ach, goldene Zeiten.
Ja, also für mich ist das größte Problem ja nicht, dass die Steuerung mit dem Gamepad schwierig ist, also schwieriger als mit Maus und Tastatur, sondern welche Maßnahmen ergriffen werden, um das zu kompensieren. Viele Leute sagen ja, dass es heute ja besser geworden ist. Heute funktionieren Shooter ja ganz gut auf Konsolen und so. Ja, tun sie auch, aber das hat seinen Preis. Da wird ja mit Tricks gearbeitet. Und inzwischen, und das nervt mich halt total, auch als, ich spiele natürlich auch auf Konsolen viel, aber als Ego-Shooter sind für mich immer noch ein PC-Genre. Und das schlägt wieder zurück durch die Umsetzung für den PC. Konsolenumsetzungen, die dann für den PC konvertiert werden. Und dann hast du diesen ganzen Mist auf dem PC auch drauf.
Ja.
Also die Konsolenshooter haben mir meinen PC-Shooter teilweise ein bisschen kaputt gemacht. Eben. Da bin ich sauer drüber.
Weil es halt nicht immer so der Fall ist wie bei Crysis, dass dann irgendwelche Patches noch nachkommen, um das an PC anzupassen, sondern eben halt quasi dann die Lead-Konsole ist dann die Lead-Plattform ist dann die Konsole.
Mhm. Ja, also es äußert sich ja nicht nur in vermurksten Menüs, sondern auch tatsächlich in Spielmechanismen. Also was
Auto-Aiming.
Ja, Auto-Aiming jetzt nicht unbedingt, aber
vor allen Dingen die Geschwindigkeit wird bei Konsolenshootern immer runtergeschraubt. Also ich bin ja UT-Spieler gewesen. Nichts ist schneller. Und
Quake 3.
Da haben wir uns ja damals schon immer gestritten in den Foren.
Kommt auf die Spiele an.
Ja. Nee, also die reine Geschwindigkeit.
Lest doch mal Bücher.
Quake 3 war auf jeden Fall. Quake 3 war auf jeden Fall mindestens genauso schnell, das gebe ich zu, ja. Aber die waren halt viel schneller. Also guckt euch mal, ich habe ja, wir haben ja immer so Leute, wir haben so. Zum Beispiel Counter-Strike-Spieler, also Freunde von Kumpels, die haben wir dann auch auf unsere LANs, auf unsere Studenten-LANs gelotst und die hatten mit UT und Quake nichts am Hut und fanden aber keine Mehrheit für ihr Counter-Strike und mussten dann mitspielen. Und boah, die Gesichter, wir haben uns nur totgelacht, die kamen langsam ja überhaupt nicht klar. Weil Counter-Strike ist ja was für Fußlahme, ne, im Vergleich dazu.
Ja, also gut, ich meine...
Ein ganz anderes Prinzip irgendwo.
Ja, dann, ja. Ja, natürlich, klar. Spielt sich auch anders.
Als einer, der quasi zwischen den Welten steht in der Sache, muss ich sagen, dass so rein von der Zielgeschwindigkeit Counter-Strike schon sehr ähnlich ist, aber man muss halt nicht währenddessen durch die Luft fliegen. Und also ich hatte auch einen Bekannten, der war reiner Quake 3 Spieler und ich habe mir gedacht, hey, Quake 3 bin ich ja auch nicht schlecht, und wir haben mal so ein freundliches 1 gegen 1 gemacht, es ging 50-1 aus. Weil er hatte einfach die komplette Kontrolle über die Karte, wo wir dann wieder bei den Medipacks sind. Weil er hat einfach alles eingesammelt und ich hatte halt ein Maschinengewehr und er Railguns, Raketenwerfer, alles und Quad Damage.
Ja, und bei Unreal Tournament ab 2003 ging das dann ja richtig ab. Da kamen ja noch so Sachen wie Walljumps, so richtig artistische Moves, die man noch ausführen konnte. Man konnte da wirklich durch den Level fliegen wie Superman quasi. Und das war schon, beziehungsweise bei Quake 2 hatten wir das damals schon, als da gab es ja so Mods mit der Grappling-Hook.
Ja.
Das war ja geil. Da konnte man ja auch quasi durch den Level sich irgendwie sausen lassen, wie man wollte, wenn man da gut mit umgehen konnte, einigermaßen. Und nachher ja bei UT sowas ähnliches, der Translocator, ne?
Ja, man musste das dann auch können, weil sonst vergiss es. Also in Unreal Tournament oder in Quake 3 nicht irgendwie diese ganzen waffenbasierten Moves beherrschen, das quasi können wir gleich im Rollstuhl spielen.
Ja, allein die Translocator-Frags. Du konntest ja deinen Translocator-Teil bei Unreal Tournament konntest ja wegwerfen.
Magst du kurz erklären, was der gemacht hat, falls es jemand
nicht kennt? Der Translocator, du hast da quasi so ein kleines Ding, das sah aus wie eine Mine, hast du immer weggeworfen, da wo du dich hinbeamen wolltest. Und wenn das da war, konntest du dann die rechte Maustaste drücken und hast dich dann dahin gebeamt. Das war so ein Beam-Teil. Und du konntest das aber dann auch, wenn du es drauf hattest, in die Gegner reinwerfen und dich in die Reihen beamen. Du hast quasi dadurch, dass du dich in die Reihen gebeamt hast, hast du den Gegner zermatscht.
Mhm. Oh.
Und da gab es ganz viele Spielereien. Also diesen Rocket Jump, den ja viele immer nennen, das war nur die Spitze des Eisberges. Da gab es nachher noch viel coolere Sachen, die man machen konnte und die vor allen Dingen die nicht konnten, die nur so Gelegenheitsspieler waren.
Ja, also bei Quake 3 habe ich es aber zum Beispiel auch so gehabt. Also ich habe Quake 3 auch bis zum Erbrechen eigentlich gespielt. Und wir haben es halt immer im LAN dann auch gespielt, also so nach der Schule Rechner zusammen irgendwo hin und dann halt von Freitag bis Sonntagabend gezockt. Und wir haben das auch wirklich geübt. Und wir haben aber dann auch irgendwie so Schwachsinn gemacht, also dass man sagt, wir versuchen jetzt mal an Stellen auf der Map zu kommen, auf die man normalerweise gar nicht käme. Dass man sich halt abspricht, ich springe jetzt mit dem Rocket Launcher in die Luft, währenddessen schießt mich ein anderer von unten an. Und dadurch fliege ich eben doppelt so hoch und komme dann irgendwo auf ein Dach drauf, wo man normalerweise vielleicht gar nicht hin sollte. Also einfach nur, um das zu üben. Und das, finde ich, hat auch echt Spaß gemacht. Und man hat dann auch später wirklich ziemlich geile Moves so hinbekommen. Also das war schon eine ziemlich lustige Zeit.
Da muss ich ja mal die Titelkollegen fragen, ist das bei, weil ich diese Dinger nicht online spiele, ist das bei den aktuellen Battlefield- und COD-Ausgaben auch so, dass es da, also ich rede jetzt nicht vom normalen Sniper-Camping, sondern wirklich, dass man versucht, irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich nicht hinkommen kann? Oder geht das überhaupt auf den Maps?
Kann man springen?
Also Battlefield 3 gibt's krasses Zeug, weil es halt Fahrzeuge gibt. Also man hat den Hubschrauber und es gibt ja dieses eine unglaublich geniale Video, wo ein Typ in einem Jet sitzt, von einem anderen Jet verfolgt wird, sein Jet wird abgeschossen, er springt aus dem Jet raus, schießt dem im anderen Jet in den Kopf, steigt in den Jet von dem Typ ein, den er erschossen hat, und fliegt weiter.
Großartig. Das macht Tom Cruise auch.
Ja, aber das ist
ich halt, finde das voll realistisch.
Es ist halt eine Sache, Tom Cruise dabei zuzugucken zu essen, und eine andere, sowas selber zu machen.
Ja, nee, also wenn ich noch online zocken würde, Ego-Shooter, dann wäre ich wahrscheinlich auch bei der Battlefield-Fraktion und nicht bei den CODs, weil COD finde ich einfach zu abartig. Also das ist mir alles zu kalkuliertes Schockieren, und das ist alles, ich finde es doof.
Wobei Call of Duty ja zwei Gesichter hat. Also einerseits eben dieses auf Shocking und Achterbahnfahrt. Und Rudolf, du spielst, glaube ich, sehr ausgiebig die Multiplayer-Variante von Call of Duty, oder?
Beides.
Ja,
erzähl beides, mal. Singleplayer lohnt sich für mich immer, weil ich finde, dass First-Person-Shooter eigentlich typische Technologietreiber sind. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass es ein Genre ist, bei dem die Studios versuchen, sehr viel rauszukitzeln aus der Engine oder aus den Engines. Und darum, das ist ja so typisch der Kulturwissenschaftler in mir, ich bleibe dann im Single-Modus unheimlich oft einfach am selben Platz und verharre und schaue mir alles an. Mhm. Da bin ich halt so der typische Mann-mit-Hut-Fahrer. Erstmal hier gediegen und schauen, was Sache ist.
Und schauen, wie Hamburg zerbombt wird, genau.
Genau, Poster angucken, Reklame angucken, was für Shops trifft man da. Solche Geschichten mache ich unheimlich gern. Wer auch meine Titeltexte kennt, der weiß genau, ich bin niemand, der diese Titel durchspielt. Ich spiele das Ding 20 Minuten, was mich daran interessiert, und dann schreibe ich über das Cover von dem Spiel, weil ich es interessanter finde. Und das ist so der eine Teil, ja. Und dann der Multiplayer-Teil, da bleibt, weil ich jetzt nicht irgendwie groß mit Clan oder so spiele, in den Multiplayer-Gefechten einfach für mich als Spieler jetzt konkret keine Zeit, großartige Sachen auszuprobieren. Ich bilde mir aber auch ein, dass 9,9 von 10 Kills, die ich erleiden und erdulden muss, sind jetzt nicht äußerst raffiniert durchgeführt. Da stelle ich nicht fest, in dieser Zeit, diese typische Wiederholung, wenn man seinen eigenen Tod nochmal sieht, von wo da geschossen wurde. Oh mein Gott, der hat sich also doch in dem Tanklaster versteckt, in den ich noch nie im Leben hinkam. Das ist dann schon, da äußert sich vielleicht am ehesten noch die Everybody Plays It Mentalität des Titels, weil es einfach genauso Kills sind, die ich auch hätte ableisten können, wenn ich vielleicht eben die entscheidende Nanosekunde schneller am Trigger gewesen wäre.
Also ich nehme das so ein bisschen wahr, dass bei Battlefield, wenn man da einsteigt, kriegt man erstmal Fett auf die Fresse, weil man einfach noch keine Ahnung hat, wie die ganzen Taktiken funktionieren, weil man sich nicht in seine Rolle einfügt, weil man nicht weiß, wie man diesen blöden Chat fliegen soll, und man kann sich dort hocharbeiten quasi, um erfolgreich zu werden, indem man diese Rolle gut ausfüllt. Ja, bei Call of Duty habe ich immer das Gefühl, auch als Neuling, wenn ich da reinkomme, ich kann die Runde auch gewinnen, auch wenn ich zum ersten Mal da reinkomme, weil ich einfach schnellere Reaktionen habe. Also da kommt so ein bisschen dieses alte Ballergefühl im Multiplayer, kommt dort irgendwie besser zum Tragen.
Vielleicht nicht gewinnen, aber...
Ja, aber zumindest ein paar Kills irgendwie erwischen.
Also mitspielen, denke ich, ist auf jeden Fall möglich.
Was Call of Duty ja perfektioniert hat, ich weiß nicht, kannst du ja mal sagen, ob dich das auch so motiviert, was ich von sehr vielen Call of Duty Spielern höre, ist dieses Level-System und diese Perks, die sich dadurch freischalten. Das hat ja Call of Duty so eingeführt, würde ich mal sagen, oder bekannt gemacht.
Ja, das denke ich auch. Also diese Perk-Geschichte hat es, finde ich, ziemlich perfektioniert. Natürlich kann man sich immer darüber unterhalten, welche Perks jetzt gerade gestrichen wurden und welche nicht. Da habe ich mich auch schon geärgert. Aber wir haben da ja eingangs kurz drüber gesprochen, dass sozusagen ich möchte es gar nicht zu sehr, also ich setze Anführungszeichen, die Rollenspielelemente, Elementchen vielleicht, in Shooter übertragen werden, mit reingenommen werden, wird, glaube ich, vom Großteil der Spiele auf jeden Fall begrüßt. Und es ist ja auch tatsächlich einfach ein Weg von der anderen Seite betrachtet für die Studios, dass das Interesse länger am Titel bestehen bleibt und man dazu Erweiterungen rausbringen kann.
Was ja übrigens seit ein paar Jahren auch wirklich zwei Genres sind, die sich ja permanent gegenseitig befruchten. Bei vielen kann man ja die Grenze gar nicht mehr ziehen. Also was heute gemeinhin als Action-Rollenspiel oder Rollenspiel, also wenn es nicht gerade irgendwie so ein Totklicker ist, ein Hack'n'Slay wie Diablo, also die meisten Rollenspiele der letzten Jahre sind doch irgendwie mit einer Ego-Shooter-Engine. Nur dass ich manchmal halt ein Schwert habe statt einer Knarre.
Ja gut, aber halt aus der Third Person dann meistens, ja.
Auch bei First Person
nicht immer, ja. Okay, also du meinst jetzt sowas wie Fallout 3 und Skyrim
zum
und sowas.
Beispiel, ja, genau.
Ja. Klar, dafür mischt sich natürlich, ja.
Wobei es da halt noch so ist, dass im Prinzip die Werte sehr, sehr viel ausmachen. Also es ist so, dass die Spielmechanik dann doch vorgibt, was man dann als Spieler leisten kann. Mhm. Weil man dann halt einfach nichts trifft, auch wenn der Gegner am Fadenkreuz ist, aber man hat halt 2% Skill in der Waffe und schießt deshalb einen großen Bogen außenrum.
Anders macht es nur Codemasters. Die haben noch die Colin McRae Engine genommen für diesen Shooter. Wie hieß denn der gleich wieder?
Armed Assault?
Nee. Body Count. Body Count hieß der.
Und Need for Speed The Run hatte dafür die Engine von Battlefield.
Mein Gott, das ist ja Wahnsinn.
Das vermischt sich ja, das ist ja unglaublich. Ja. Ganz anders als diese Perks, wo ich durch viel Spielen die Level aufsteige, sind ja die Class-Based Shooter, die ja eigentlich so... was war der erste Class-Based-Shooter? Also Counter-Strike hatte ja keine Klassen so in dem Sinne, oder?
Ja, Nee, nicht wirklich. Also Team Fortress ist so das, was...
Die Waffenwahl hat quasi die Klasse, ja genau, hat quasi vordefiniert, wie du damit spielst, ja.
Also der erste, der wirklich eingeschlagen hat, wie eine Bombe, Team Fortress, ja. Kann man, glaube ich, sagen. Weil da war es ja auch, gut, da konnte man nicht aufsteigen. Da hatte man halt seine Klasse und die konnte auch direkt alles. Aber das war dann schon ein sehr großer Unterschied in der Spielweise.
War denn mal, hat irgendeiner mal Erfahrung gesammelt mit Clan oder E-Sports?
Ja. Counter-Strike. Eigentlich nur Counter-Strike. Und ein bisschen Strategiekram, aber das passt jetzt halt nicht dazu. Aber Counter-Strike, lang, Jahre. Ich war auch 2000 auf der Counter-Strike-Meisterschaft in Berlin.
Ich war bei der Siedler von Katan-Meisterschaft.
Ja. Also wir haben sogar einen vierten Platz gemacht. Also, yeah.
Aber da möchte ich ganz kurz anfügen, die Clan-Geschichte ist insofern interessant, weil man kann ja schon relativ früh bei Call of Duty, kann ja jeder Hans Wurst, wie er halt will, so einen Clan in Anführungszeichen gründen, der dann vor dem Namen auftaucht. Ja. Und das ist auch so ein typisches, das passt irgendwie so zum Klientel, oder wie man es vielleicht auch, wie es manche Leute sehen, es ist so ein richtiges Posertum, weil natürlich sind dann irgendwie im Clan, in Anführungszeichen, nicht unbedingt automatisch heißt es nicht, dass da wirklich Leute drin sind, die jeden Tag 5 oder 6 Stunden spielen und trainieren, aber Hauptsache, man ist halt in einem Clan. Wie zum Beispiel im Flavor-Clan. Kommt und joint us.
Auch wenn ihr nichts drauf habt.
Spieler 2, wie würdest du Gears of War und diese ganzen Third-Person-Shooter da jetzt im Gesamtkontext sehen?
Also Gears of War mag ich nicht, das erwähne ich auch irgendwie in jedem Artikel mal kurz, auch wenn es nicht passt. Aber eigentlich gar nicht mal wegen dem Gameplay. Also es ist einmal natürlich dieser Deckungsshooter, hat Maßstäbe gesetzt für die Third- und First-Person-Shooter, dieses Deckungs-Auto-Healing-Ding, bla blub. Ich finde das aber, wie gesagt, nur dadurch schlimm, dass es ein Trend geworden ist. Also eine richtig fette Mainstream-Linie. Und an sich finde ich das Gameplay irgendwie ganz okay eigentlich. Also wenn ich jetzt Gears of War mal ohne die ganzen Nachahmer betrachte. Ich mag Gears of War aus anderen Gründen nicht. Ich finde es unglaublich infantil. Ich finde die Figuren so überzeichnet, dass sie als Karikatur für mich nicht mehr ziehen, sondern einfach nur, mir stehen die Nackenhaare hoch.
Okay, aber unabhängig jetzt von den Charakteren, es ist ja schon eine andere Entwicklung, die da passiert. Also es spielt sich ja völlig anders als ein klassischer Ego-Shooter.
Ja, aber es spielen sich ja heute viele Ego-Shooter ähnlich. Also es gibt ja auch ganz viele, die dann so eine Mischung fahren heute. Zum Beispiel, sobald du in Deckung gehst, siehst du dich plötzlich in der Third Person und wenn du aus der Deckung rausgehst, wieder ist es wieder First, also Ego-Perspektive Deus und Ex so weiter. Also ja, genau. Und ich find's gar nicht so schlimm. Ich finde übrigens vom Gameplay her, also diese Schulterperspektive und die Ego-Perspektive oder halt so leicht hinterm Charakter, ich finde das wirklich vom Spiel her bei, also so einen ganz großen Unterschied macht es ja nicht. Die sind sich sehr ähnlich. Also für mich, ich will das nicht als eigenes Genre führen, die Third-Person-Shooter. Mhm.
Und mir geht es auch oft auch so, dass ich erst im Nachhinein, also ich spreche dann über Shooter und im Nachhinein stelle ich dann fest, ach so, stimmt, das war jetzt ja ein Third-Person-Shooter eigentlich und ich habe schon längst in den ursprünglichen Termen von First-Person-Shooter gedacht, weil eigentlich sobald du zielst, gehen die eigentlich größtenteils doch alle in die First-Person.
Ja, und bei vielen hast du auch, ob man das macht oder nicht, irgendwo noch eine Taste, mit der du wechseln kannst. Also du kannst ja viele Third-Person-Shooter, kannst du ständig in die First-Person-Sicht gehen, beziehungsweise du konntest auch damals schon bei Unreal Tournament, glaube ich, irgendwie über die Konsole, konntest du auch in die Third-Person gehen. So hat zwar keiner gespielt, also soweit ich weiß, aber es war von der Engine her war das ja auch schon möglich und so als Feature. Und ich würde die beiden nicht so weit auseinandernehmen. Also die ähneln sich vom Gameplay doch sehr.
Hast du ja auch oft dann dieses Waffe anlegen sozusagen, dass dann einfach aus der Third-Person-Perspektive ein bisschen wenigstens rangezoomt wird oder sowas. Das gibt's ja auch oft, dass der dann ein bisschen langsamer läuft und dann halt die Waffe anlegt oder sonst irgendwas. Ja.
Ja, mir geht's auch so wie Rudolf, dass ich dann öfter einfach vergesse, dass da noch so ein Charakter im Weg ist. Also man identifiziert sich ja dann trotzdem mit dem Fadenkreuz. Ob da jetzt vorne dran noch eine Figur rumrennt oder nicht, ändert ja wenig.
Ja, genau. Ist das
ein Zitat aus Norwegen?
Das wäre jetzt übrigens eine Frage gewesen, die mir gerade vor einer Sekunde durch den Kopf ging. Ob das, wenn man die Figur sieht, ob das von der Identifikation her einen Unterschied macht. Also da ist wisst ihr, was ich meine? Bei Third-Person-Shootern, dass ich dann denke, ah ja, das ist ja der Honk, den sehe ich ja die ganze Zeit, dem gucke ich die ganze Zeit auf dem Rücken oder auf dem Arsch. Oder wenn ich den eben nicht sehe, dass ich dann eher glaube, das bin ich.
Ich glaube, es hängt von der Art des Spiels. Okay, alle gleichzeitig. Peter, bitte.
Ja, also ich denke, das kommt dann einfach drauf an, wie lange man schon spielt. Also je mehr Spieleerfahrung man hat, desto größer ist auch so erstmal die Distanz. Und zweitens halt, also ich merke halt, wenn ich einen Ego-Shooter spiele, bin ich schon näher dran. Aber ich denke, der Puls ist bei beidem genau gleich hoch. Aber ich würde nie denken, das bin jetzt ich im Sinne von, ich würde mich mit der Spielfigur gleichsetzen.
Ja, halt, vielleicht habe ich das ja falsch formuliert. Ich wollte jetzt auch keinem unterstellen, dass er irgendwie sich jetzt in Gewaltfantasien hineinsteigert, sondern nennen wir es mal Immersion oder Immersion. Ja. Ist da mehr bei Ego? Oder ist das, also für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, spielt es, glaube ich, gar keine Rolle.
Nee, Rudolf, du hast gerade noch was gesagt.
Das müssen Sie völlig falsch verstanden haben. Okay. Ich habe das Norwegen-Ding reingerufen, alle haben gelacht, aber ja, weiß ich schon, wie es hier ist. Ja, mir schon mitbekommen.
R2, ich würde das so von der Story ein bisschen abhängig machen und von der Atmosphäre. Also bei sowas wie Gears of War will ich mich gar nicht zu arg immersieren lassen, weil ich das gerne mit einer ironischen Distanz spiele. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn ich jetzt System Shock spiele oder Deus Ex, dann will ich ja auch mich reinziehen lassen in die Atmosphäre. Also ich würde es gar nicht von der Perspektive abhängig machen, sondern von der Stimmung, die im Spiel erzeugt wird.
Ja, Sven, macht das für dich einen Unterschied?
Es macht für mich schon einen Unterschied, aber jetzt nicht unbedingt auf dieses, sagen wir mal, in den Charakter reinfühlen. Also ich persönlich spiele jetzt, sagen wir mal, wirklich ein Action-Spiel, nennen wir es jetzt einfach mal. Persönlich viel lieber aus der Ego-Perspektive, weil für mich das übersichtlicher ist und eine gewisse Art von Genauigkeit einfach noch dabei ist. Wenn ich jetzt an sowas wie Gears of War denke, wo ich halt immer meinen Charakter noch vor mir habe, mich persönlich stört das. Also mir nimmt das irgendwie so ein bisschen, ich sehe halt Dinge, die ich eigentlich gar nicht sehen muss. Ich muss meinen Charakter nicht sehen. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mir ist es viel wichtiger zu sagen, in der Ego-Perspektive, da ist nichts im Weg. Also da sehe ich alles, was ich sehen muss und das war's. Und das stört mich immer so ein bisschen bei diesen Third-Person-Sachen. Also da gibt es eigentlich keine Ausnahme, wo ich sage, dass mir das so richtig gefallen hat. Mir ist da immer irgendwas im Weg. Ich weiß auch nicht. Also wenn die Möglichkeit besteht, spiele ich es komplett im Singleplayer.
Ja, das Argument des
verdeckten... In der Ego-Perspektive.
Ja. Das Argument des verdeckten Gesichtsfeldes oder Sichtfeldes kann ich nachvollziehen. Allerdings also es gab ja immer mal wieder Ego-Shooter. Mir fällt jetzt natürlich wieder kein Name ein, spontan. Aber es gab immer wieder Ego-Shooter, wo die Wummen
ja,
so fett waren, dass ein Drittel des Bildschirms von der Wumme verdeckt wird. Und
nein, natürlich, ich will es auch nicht verallgemeinern.
Das ist ja das Gleiche.
Immer, ne? Gegenteile. Ja, natürlich, klar. Aber ich finde halt, es stört mich einfach. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, das stört mich mehr, den Typen da zu sehen, wenn es eigentlich um die Action geht. Also was ganz anderes wäre jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Art Rollenspiel oder so. Wenn ich jetzt an Dark Souls denke zum Beispiel, da ist es für mich extrem wichtig, meinen Charakter zu sehen, weil einfach... ich habe es ja schon mal in einem anderen Text geschrieben, ich stehe dann auch auf Rüstung und so. Ich will dann irgendwie auch sehen, wie man sich weiterentwickelt, und wenn man dann irgendwie einen fetten Helm findet, dann soll man den auch sehen. Also da ist es schon was anderes. Aber jetzt bei so einem reinrassigen Actionspiel, wo es wirklich um Schnelligkeit und Geschick auch geht, stört mich persönlich diese Third-Person-Perspektive schon sehr.
Rudolf? Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Du hast ja so ziemlich alle Call of Duty-Teile gespielt. Also die aktuellen
jetzt. Ja, ich denke ab Teil 3 war ich, glaube ich, dabei. Ja.
Auch wenn du der Mann mit Hut bist, der sich dann da beeindrucken lässt von den ganzen Explosionen und von den Städtebauten, die da passieren, was soll da noch passieren? Also ich hab mir jetzt immer die Modern Warfare-Teile habe ich mir angeschaut, ich habe mir Battlefield mal kurz angeschaut. Arg viel mehr Superlativ kriegt man doch da fast gar nicht mehr hin. Was soll denn da noch passieren?
Also gemutmaßt wird ja spätestens seit Modern Warfare 2, dass sie in Richtung Sci-Fi gehen wollen. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine genauso, ja, my guess is as good as anyone else's guess.
Im Weltraum kann man auch größere Explosionen machen.
Genau, so wie bei Azura und seinem Zorn, wenn der mit dem ganzen Planeten den Daumen streichelt. Mit dem Finger. Genau.
Aber das wäre ja ein Back to the Roots. Da würde ja Call of Duty quasi den besonderen Stil, den es hat, zusammen mit der Medal of Honor-Serie zusammen ja quasi aufgeben und wieder Richtung Doom und Alien vs. Predator und so weiter gehen. Ja.
Oder ein Doom. Also, woran man sieht, ist vielleicht, dass sich die Parallelserien Black Ops und Modern Warfare sowieso ja temporär sozusagen auch in den Waffen und Schnick, Schnack, Schnuck immer weiter annähern. Das hat man ja auch befürchtet, dass, oder solange sie so qualitativ hochwertig in meinem Empfinden sind, ist es eigentlich kein Problem. Wir sehen halt das Gleiche auch, also früher, man hat vielleicht vor 10 Jahren gesagt, ich habe die Schnauze voll von Weltkriegsshootern, jetzt sagt man halt wahrscheinlich, man hat die Schnauze voll von Urban Warfare, ja, was man an allen Ecken jetzt sieht. Aber solange sie solche Verkaufszahlen haben, müssen die sich keinen Millimeter bewegen.
Solange sie so auf dem Level weitermachen und die Leute es kaufen? Ja.
Im Sinne von müssen heißt natürlich nicht für Spieleanspruch, aber es ist ja genau wie zu sagen, ich hole mir das nächste FIFA nicht, weil es immer dasselbe ist. Call of Duty ist FIFA, also ist nichts anderes.
Ja. Peter, bei Battlefield? Ich meine, Battlefield hat eine andere Form von Superlativ, da geht es nicht so sehr um die Explosion, sondern eben diese extravaganten Multiplayer-Maps mit irgendwie 64 Spielern gleichzeitig und Chats und Fahrzeugen. Da kann auch nicht mehr so allzu viel passieren, oder?
Das Interessante ist, dass Battlefield 30 jetzt eigentlich schon Call of Duty angenähert hat.
Ja, aber nur im Singleplayer. Ja.
Nee, auch im Multiplayer.
Wieso? Also, wie meinst du das?
Es ist, also die Karten sind nicht mehr so titanisch riesig, wie sie in Battlefield 2 waren, wo es dann tatsächlich so war, wenn man da irgendwo über der Pampa abgeschossen wurde, dann durfte man halt erstmal irgendwie 15 Minuten irgendwo hinlaufen. Die sind einfach kleiner und also auch so auf Fußvolkebene sind sich die Mechaniken doch sehr ähnlich. Und es ist halt auch konsoliger geworden und hat jetzt auch Perks drin und Waffen Zeug ausrüsten, man muss sich das Zeug auch freispielen. Und vielleicht, um den Bogen zu dieser Perk-Geschichte zurückzuschlagen, es macht halt gerade ein Battlefield 3 extrem viel aus, was man freigeschaltet hat. Und das ist auch so ein Grund, warum, der mich in Battlefield 3 ein bisschen stört.
Aber man muss ja diese, also wir haben es ja in den Vorgesprächen, habe ich das mal angeschnitten, dass tatsächlich der einzige Grund, weshalb ich eher Call of Duty als Battlefield spiele, ist tatsächlich, dass einfach die Mehrzahl an Kollegen oder Freunden oder Bekannten, die unterwegs sind oder die ich in meinem Netzwerk habe, einfach diesen Titel spielen und nicht den anderen. Sonst wäre ich bei der anderen. Also das sind tatsächlich, glaube ich, weniger persönliche Vorlieben. Dazu bin ich nicht tief genug in dem Spiel drin, auch nicht zu gut oder zu motiviert, da reinzukommen. Wenn halt die Mehrheit sagt, gut, heute Abend spielen wir Gears, dann mache ich halt damit. Und wenn die anderen sagen, heute mal Call of Duty, gut, dann bin ich halt da dabei.
Du Mitläufer.
Schlampe.
Eben.
Wir...
Peter, so kann er über deine Mutter nicht sprechen.
Darf ich mal...
Jetzt schon Mama-Witze.
Ich mache jetzt mal den Manu. Ich lenke jetzt mal das Thema. Wir waren ja irgendwie angefangen so bei der Ego-Shooter-Steinzeit, wie sich das gehört, und sind jetzt natürlich die ganze Zeit bei Spielen, wo ich nicht mitreden kann. Und die aktuellen Multiplayer-Titel. Dazwischen gab es ja 15 bis 20 Jahre andere Ego-Shooter. Fällt euch irgendwas aus den 90ern, frühen Nullern ein? Singleplayer, Multiplayer, Ego-Shooter, die euch besonders gut gefallen haben? Wenn ja, warum, weshalb?
Leg los. Wann kam denn Doom 3 raus?
2004.
Zählt das noch?
Weiß ich nicht, das muss der Hörer entscheiden.
Okay, dann erzähle ich einfach, ansonsten spult einfach ein paar Minuten vor. Also Doom 3 ist für mich mit der beste Ego-Shooter, den ich jemals gespielt habe, und ich weiß, dass ich damit nicht unbedingt in der Mehrheit bin, aber ungelogen, ich spiele Doom 3 bis heute einmal im Jahr.
Warum?
Ich weiß es nicht. Es passt alles. Ich liebe das Spiel, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es passt für mich, die Atmosphäre ist super, die Grafik kann man sich heute auch noch angucken, nicht, dass die Grafik in irgendeiner Form wichtig wäre, ich spiele auch noch Doom hin und wieder, aber ich mag die Atmosphäre, ich mag die Inszenierung, ich mag einfach dieses Düstere, Ich finde die Waffen super, ich finde das System mit der Taschenlampe geil.
Mir ging das so auf die Eier, das Spiel.
Ja, für mich war das eine Spielmechanik mit dem Waffe wechseln, also mit Waffe oder Taschenlampe. Das war für mich ganz wichtig. Also das ist einfach
ich fand das super,
dass man sagen musste, entweder ich sehe was oder ich schieße. Und das fand ich, hat für mich einen sehr, sehr großen Teil auch in dem Spiel ausgemacht. Und wie gesagt, ich spiele es wirklich jedes Jahr einmal. Es gibt immer einen Moment, wo ich sage, boah, ich brauche jetzt mein Doom 3, dann kram ich das aus, spiele das, meistens dann auch durch und dann bin ich wieder fertig für ein Jahr.
Ja, das hat mich damals so angekotzt, wie viel rumdiskutiert wurde über diese Geschichte. Warum haben die denn nicht wie in anderen Spielen die Taschenlampe einfach auf die Schrotflinte geklebt?
Ja, wie gesagt,
also das ist so wie zu sagen, ja eben, das ist Spielmechanik. Ja. Die haben es nicht verstanden. Das ist wichtig für die Atmosphäre, für den Thrill. Das wäre genauso, als würde man sagen, warum ist denn hier in Silent Hill so viel Nebel? Ich möchte jetzt mal mehr sehen.
Oder Resident Evil, warum kann ich nicht laufen, wenn ich schieße?
Ja. Ja.
Ist ja genau das Gleiche, könnte ich mich auch drüber aufregen, aber für mich ist das immer eine Spielmechanik und ich fand, das hat in meinen Augen das Spiel richtig aufgewertet. Einfach dieses, ich renne in den dunklen Gang, vor mir sehe ich den Zombie, aber jetzt muss ich halt meine Taschenlampe wegpacken, die Waffe ziehen und erstmal blind drauf losballern.
Ich fand es zu berechnend einfach, also mich hat gar nicht diese Mechanik gestört, sondern es war einfach immer klar, die Tür geht jetzt nicht auf, dann rappelt irgendwas hinter mir und dann kommt jetzt von hinten was, was vorher auf gar keinen Fall in dem Schacht zu sehen war und es kommt auf jeden Fall ein Angriff von hinten, wenn ich dann nur noch die Taschenlampe habe.
Ja, aber
das war irgendwie eine Szene nach der anderen. Es war halt immer gleich, fand ich.
Ja, aber Doom 3 war ja halt nun mal Doom 3 und im Grunde genommen hat es sich da bestens an den beiden Vorgängern orientiert. Die haben genauso funktioniert.
Ja, erstmal nicht
hält rein in den Raum, Tür geht zu und Monster springen aus dem Schrank.
Nee. Richtig. Und ja. Das Konzept, finde ich, hat es einfach bis heute immer noch, ja, in meinen Augen wirklich perfekt umgesetzt. Also ich finde das Spiel großartig. Und wie gesagt, ich spiele es heute noch. Irgendwie kommt da auch nichts ran. Und mein erster Durchgang, weiß ich eben noch, wirklich im Dunkeln mit Kopfhörern und also ich habe mich ziemlich erschrocken an vielen Stellen. Natürlich gibt's immer mal was, wo man gesagt hat, okay, hier ist jetzt ein langer Gang, da kommt bestimmt gleich einer um die Ecke. Aber trotzdem hat mich das Spiel atmosphärisch sehr gefesselt und weiß ich nicht. Also das ist so ein Spiel, was ich immer gerne nenne, wenn es um Ego-Shooter geht, was für mich dieses System einfach ja perfekt eigentlich umgesetzt hat.
Der Witz war, es kam ja dann nachher, das war, ist den Designern ja auch bewusst gewesen, im späteren Verlauf von Doom 3 müsst ihr, wenn das noch mal jemand spielt, außer Sven, müsst ihr mal drauf achten, da gibt dann nachher auch so typische Räume. In der Mitte des Raums liegt eine Waffe. Der Raum ist leer. Jeder weiß, oder man meint zu wissen, ich nehme jetzt die Waffe und dann kommen die Gegner. Dann geht das Licht aus und dann kommen die Gegner. Ist ja klar, weil das war vorher schon irgendwie 10-mal so. Und dann passiert gar nichts. Und das ist schon wieder so großartig.
Ja. Das ist ja dann wieder das Gegenteil, wo man sagt, okay, die ist in der Mitte des Raums, man sammelt die ein und plötzlich wird alles stockdunkel und du hörst nur noch Zombies um dich rum. Und im Grunde, das Einzige, was du machst, ist Kettensäge an- und umdrehen und gucken, was du triffst. Und ich weiß nicht, also für mich war das Spiel einfach genau das, was ich erwartet habe. Und es wurde perfekt umgesetzt und ja, Punkt.
Also es mag abgedroschen klingen, aber für mich war dann die Offenbarung waren dann so Sachen wie Half-Life. Sagt jeder
das
natürlich.
Ich wieder überhaupt nicht.
Aber ich was mir da, weil da stand das Ballern eben nicht mehr so arg im Vordergrund, sondern es gab es halt immer noch diese Mechanik. Aber es kam halt auch so Sachen rein wie eine wahnsinnspackende Atmosphäre, diese Physikrätsel, die man dann irgendwie, also da waren ja auch schon so Sachen drin, wie später dann bei Portal, dass ich irgendwie diese Brücke zusammenbauen musste mit der Wassertonne unten.
Also reden wir von Half-Life 2 oder 1?
Du bist jetzt wieder bei der Manu, der kennt, glaube ich, nur Half-Life 2.
Ah ja, weil Half-Life 1 ist ja trifft bis auf die Physikrätsel ja eigentlich auch zu und ist eigentlich auch ein Spiel für Spieler mit Hut.
Half-Life 1 war für das, also Half-Life war ja bahnbrechend, was das Storytelling in Ego-Shootern angeht. Es ist bis heute und ich finde, was das angeht, ist Half-Life 1 auch wesentlich besser als 2. 2 hat vieles nachher besser gemacht, das kam ja auch ein paar Jahre später, aber diese geskripteten Sequenzen, dass irgendwer, du kommst in einen Raum, siehst noch, wie ein Wissenschaftler in den Luftschacht gezogen wird. Mhm. Das ist heute Standard, das vergisst man ganz schnell, das gab es davor kaum. Ja. Wenn dann nur vereinzelt und dieses gezielte Einsetzen von geskripteten Sequenzen, wo man durch einen Gang geht und sieht dann im Nebenraum durch eine Glasscheibe irgendwie, wie einer zerfetzt wird und so, das ist alles Half-Life. Also es hat so viele Maßstäbe gesetzt und deswegen finde ich ja auch immer wieder, dass Half-Life 2 ungerechtfertigt hochgejubelt wird. Der Vorgänger war viel wichtiger.
Ja,
Ja, also was bei Half-Life 2 halt toll war, waren die Physikrätsel. Und es hat auch wirklich großartige Szenen gehabt. Also bei Half-Life 1 könnte ich jetzt nicht sagen, was jetzt meine absolute Lieblingsszene war, weil irgendwie alles cool war. Aber bei Half-Life 2 kann sich, glaube ich, jeder direkt auf Ravenholm einigen.
Aber dieser Level ist, das ist aber bei allen klar, dass dieser Level irgendwie ein kompletter Fremdkörper im ganzen Spiel ist, ne?
Ja, will ich nicht bestreiten, aber...
Das ist so ein bisschen wie diese Zombie-Geschichte, die es bei Call of Duty gibt, ne? Ich weiß nicht, in welchem Teil?
Schon, was du meinst.
Und also das ist irgendwie wie so ein Bonus-Level oder so mitten im Spiel. Das passt nicht zum Rest. Ich fand das total strange. Hat total Spaß gemacht, ne? Also hier die Kreissägenblätter durch die Gegend schießen, ganz tolle Sache mit der Gravity Gun. Aber irgendwie, also jetzt vom Kontext her, habe ich gedacht, habe ich gerade das Spiel gewechselt?
Ja, das fand ich aber auch so eine Stärke der Half-Life-Reihe, dass der Kontext halt ziemlich vage ist und sagt, ja, hier, deine Knarre, da ist das Level, es gibt viel zu entdecken, ab dafür. Also nicht so, dass das halt komplett durchdefiniert wäre.
Ja, also bei mir waren es zum Beispiel ganz wichtig, natürlich alles von Software.
Ja.
Ich will hier nicht aufzählen. Also besonders wichtig war für mich Quake 2, weil Quake 2, was viele gar nicht wissen, ohne Multiplayer-Modus erst rauskam und dann gab es einen riesen, für damalige Zeiten einen riesen Patch und plötzlich hatte das Ding einen total geilen Multiplayer-Modus. Der wurde einfach per Patch nachher nachgeliefert. Und und da bin ich dann angefangen, so richtig online zu spielen. Vorher schon, auch Quake 1 schon, aber das war irgendwie alles noch scheiße. Die Modems waren auch noch scheiße. Und also bei Quake 2 ging es für mich so richtig mit Multiplayer ab. Das Original Unreal habe ich auch geliebt damals. Oh, das hatte so eine geniale Atmosphäre. Das war so schön. So.
Stimmt. Das erinnert sich auch noch jeder an die Szene, wo man diesen Gang kommt und geht ein Licht nach dem anderen aus.
Ja, am Anfang.
Und zum ersten Mal dieser Gegner, den man später ständig über den Weg läuft, und man hat nur diesen Erbsenwerfer.
Auch als man dann zum ersten Mal aus diesem Raumschiff rauskommt und so diese, sagen wir mal, offene Welt, also so einfach dieser Übergang dann, das fand ich auch ziemlich stark.
Ganz großes Ding. Unreal Tournament habe ich natürlich gerne gespielt und bei den Singleplayer-Dingen, da gibt es auch viele Spiele, an die ich mich gerne erinnere, die wahrscheinlich unsere jüngeren Zuhörer, wir haben wahrscheinlich keine, aber sollte es welche geben, nicht kennen. Wie zum Beispiel, kennt noch jemand Sin?
Ja. Das hat mich damals total fasziniert wegen dem Episodic Content.
Das war ja Sin 2, dieser gescheiterte Flop.
Ich dachte, Sin war von Anfang an ausgelegt auf diesen Episodic Content und das hat dann gar nicht funktioniert. Deswegen haben sie ja nur eins gemacht.
Nein, das erste Sin ist von, da müsste ich jetzt irgendwie hier googeln, wenn ihr jetzt, mache ich aber nicht. Also ich weiß nicht genau, von wann es ist. Das ist auch so 97, 96, 97, ja, schätze ich jetzt mal so. Von da ist das erste Sin. Das fand ich ganz toll damals.
Da kamen zum ersten Mal die Bros vor.
Ja.
Ich kann mich noch an diese Dialoge zwischen dem Protagonisten und seinem Hacker-Kumpel erinnern, das war ja quasi auch ein einziger permanenter Deine-Mutter-Witz.
Rose for House, Alter.
Ja.
Ja, genau. Ja. Also der Nachfolger von Sin war die Sin-Episodes. Genau.
Genau. Was fand ich auch sehr schön.
Na, apropos Episoden, was passiert denn jetzt hier mit Half-Life Episode 3?
Och.
Ist doch uninteressant eigentlich.
Ja, mich interessiert es auch nicht.
Ja. Ja, mich interessiert weder Episode 3 noch Half-Life 3 irgendwo. Half-Life ist so komplett an mir vorbeigegangen. Das hat mich nie lange an gefesselt. Ist auch nicht.
Es explodiert ja auch nicht so viel.
Richtig. Es hat mich schon gestört, die Taschenlampe war irgendwie nicht da und dann habe ich gesagt, es ist viel zu hell hier, so ein Scheiß, habe ich gleich aufgehört. Ja. Nee, ich weiß nicht, irgendwie bei Half-Life und Half-Life 2, ich habe es gespielt, aber nie durch. Also es hat mich nie so lange gefesselt irgendwo. Den ersten fand ich noch besser, da fand ich die Atmosphäre eben, wie gerade auch schon gesagt, das hat mir sehr gefallen, dass man in diesem Laborkomplex einfach ist, das fand ich sehr atmosphärisch. Und beim zweiten hat es irgendwann, es hat irgendwann aufgehört, ich weiß nicht, dann bist du mit dem Auto da rumgefahren, mit dem Boot, dann hast du dieses Käferfurzding, wie hieß das nochmal, weiß ich nicht, was du dann wegwirfst und dann kommen die Käfer da an. Ja, das war irgendwie auch so, da habe ich aufgehört, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ich glaube, das Tolle bei Half-Life war einfach, dass es halt sinnvolle Levels waren. Also es war nicht so, du bist in einem Weltraumkomplex.
Richtig, also das fand ich beim ersten auch super. Einfach dieses dieser Laborkomplex, das war alles irgendwo auch schlüssig. Alleine auch die Anfangssequenz, wenn man erstmal eine halbe Stunde eigentlich nur rumläuft und so diese Atmosphäre eben da eintaucht so ein bisschen, das hat mir sehr gefallen. Aber ich habe es nie durchgespielt. Irgendwo hört es dann immer auf, mir Spaß zu machen.
Ja gut, Half-Life 1 war auch unendlich lang im Vergleich zu heutigen Shootern.
Ja, das ist möglich.
Spieler 2, was ja so ein bisschen untergegangen ist, sind die ganzen Fantasy-Ego-Shooter, also Hexen oder Dark Messiah auf Might and Magic.
Genau. Heretic.
Die waren ja Heretic genau. Und Hexen, genau. Die waren eine Zeit lang ja so ein bisschen hip, aber dann
ach so,
schnell wieder verschwunden.
Ach so, auch noch zurück, okay.
Können wir.
Okay, so Redneck
wir. Rampage? Wir sind da völlig frei, hör mal.
Ja, was wäre denn mit Redneck Rampage? Hat das einer gespielt?
Ja. Ich fand's großartig.
Das war doch spitze, oder?
Lass uns mal ganz kurz bei den Fantasy-Ego-Dingern bleiben. Warum sind die nicht so richtig, warum haben die sich nicht weiterentwickelt? Also der Dark Messiah hat's ja nochmal probiert, hat dann irgendwie auch nicht so richtig durchschlagenden Erfolg gehabt.
Also ich fand Hexen 2 zum Beispiel, hat mir damals eigentlich gefallen. Also, aber es war ja im Grunde genommen auch, du hattest da ja dann so einen Zauberstab, mit dem du dann Energiekugeln schießen konntest. Yes. Das war letztendlich ein Ego-Shooter. also nicht jetzt sowas wie, ich habe auch noch ein Schwert. Ja, hatte man Hiebwaffen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also bei Dark Messiah hatte man sowas.
Ich mit dem Holzstaberl, aus dem bunte Dinger rausploppen, ey. Alter, dann mach ich doch mit der G36 mehr Wumms. Darum kam die nicht an. Keiner will mit den Dingern schießen, sondern will einfach klack, klack, brack, mofo. Vielleicht.
Aber ansonsten funktioniert Fantasy doch, ich bin ja jemand, der steht nicht so auf Fantasy, und aber ansonsten funktioniert Fantasy ja immer super. Also ich glaube, es gibt mehr Leute, die zum Beispiel Dark Age gut finden, als Leute, die Fallout gut finden.
Ja. Ja, also gut, Fallout ist auch ein ziemlich eigenes Ding.
Zwerge und Orks gehen immer bei den meisten Leuten.
Ja, das geht jetzt nicht. Das ist einfach Herr der Ringe schuld.
Ja.
Hätte es Herr der Ringe nicht gegeben, würde die Sache wahrscheinlich völlig anders aussehen.
Aber also schlecht waren die nicht. Vielleicht liegt es wirklich am Szenario, weil das so vom Gameplay her gab es ja gar keinen großen Unterschied. Wie gesagt, du hast einen Zauberstab und hast da halt Blitze geschossen, statt aus einem Lasergewehr dann halt Laser. Hm. Also,
hast du dieses Dark Messiah gespielt?
Wer?
Du jetzt zum Beispiel, der Herr 2.
Ich nicht.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass es irgendwie recht Aufsehen erregt hatte, weil man mit Blitzen auf Wasser schießen konnte, und wenn dann die Feinde standen, wurden sie elektrifiziert. Das fand ich relativ faszinierend. An der
Wiener Leute Dark.
Ja. Dark Messiah war schon eigentlich ein ziemlich gutes und auch ein cleveres Spiel. Aber ich denke, dass einfach diese Fantasy-Ecke vom Rollenspiel in Beschlag genommen ist und die Leute dann einfach irritiert reagieren, wenn es dann halt auch auf einmal skillbasiert ist. Also dass man dann halt tatsächlich rechtzeitig ausweichen muss und zuschlagen. Also in Dark Messiah konnten wir auch, soweit ich weiß, einen Nahkämpfer zum Beispiel spielen.
Das ist aber da muss noch der Titel kommen, der mich überzeugt. Nahkampf in First-Person-Shootern, ey, pfff. Könnt die Spende kotzen, im Strahl kotzen.
Ich glaube, da hat man dann wieder das Problem, dass man dann halt nicht genug sieht. Ich meine, Leute erschießen, da bietet sich First Person an, weil darauf ist quasi das Konzept Schusswaffe auch ausgelegt. Aber wenn man sich auch die ganzen frühen Third Person Geschichten anguckt, da ging es eigentlich auch viel um Akrobatik. Also sobald dann halt Körperlichkeit sehr involviert ist, ist Third Person schon besser, auch um einfach zu sehen, was man da macht. Weil aus First Person, das sieht man halt irgendwelche Hände und dann hat man einem das Genick gebrochen oder so.
Ja, ich denke auch, dass sich die Ego-Perspektive für einen Brawler nicht wirklich anbietet. Also es gibt natürlich in fast jedem Ego-Shooter gibt es dann natürlich eine Nahkampftaste und aber mal ehrlich, wer geht denn in den Nahkampf? Vielleicht mal um Achievement zu kriegen oder so auf der Konsole.
Halt, ja. Stopp, ey.
Solange ich Munition habe, gehe ich nicht mit den Fäusten los.
Es gibt nichts, sei denn, du hast nur noch eine Taschenlampe.
Ja, gut.
Also Modern Warfare 2.
Werfe ich die Batterien.
Jetzt lass doch mal den Rudolf reden, Mensch.
Echt? Vor allem der Nahkampf. Das ist das Einzige, was mir dadurch getraut und wurde böse, dass ab Modern Warfare 2 war es weg. Das erweiterte Nahkampf-Perk. Ich habe mich, glaube ich, beim Peter schon ausgeweint. Das habe ich immer gehabt. Es gab wahrscheinlich die entscheidenden 30 cm Vorsprung mit dem Messer.
Ja, das ist gar- da gab es in Bad Company 2 quasi so den Call of Duty-Klon von Battlefield, absurde Szenen, weil dann konnte man das teilweise schon irgendwie so 2 Meter Entfernung auslösen und dann sprang da einer auf einen zu, frontal, während ihn man mit Kugeln vollgepumpt hat und hat einem das Messer in die Halsschlagader gerammt.
Killer!
Das haben sie dann im dritten auch wieder raus.
Wann kommt denn das? Dieses Bad Company, das neue. Das ist doch jetzt so ein ironisierter Shooter geworden, dachte ich, mit so einem Super Squad aus kicken Typen.
Ich muss sagen, ich mocht Bad Company 2 sehr, weil es halt ein bisschen so 80er Jahre Action-Movie war. Also im Singleplayer auch.
Nochmal zu dem Punkt, dass die 3D-Perspektive nicht für Nahkampf und nicht für solche Sachen passt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Shooter sich...
First Person meinst du?
Ja, ja. Was habe ich gesagt?
3D-Perspektive.
Entschuldigung. Die Ego-Perspektive meinte ich. Wir haben es ja vorhin ganz am Anfang mal angesprochen, dass sehr viele Genres diese Perspektive jetzt auch einnehmen. Also wir haben Fallout genannt, wir haben jetzt Portal auch schon erwähnt, die ja ganz andere Spielgenres sind, aber die sich dieser Optik bedienen und dieser Perspektive, bis hin zu Sachen wie Mirror's Edge, was ja eigentlich auch nur noch ein Jump'n'Run ist, was mit einem die Schusssequenzen kann man da ja getrost zur Seite legen. Und selbst so Sachen wie jetzt dieses Kunstprojekt Dear Esther ist ja im Grunde von der Engine in Ego-Perspektiven-Spiel. Was passiert damit? Also gibt es irgendwann,
Also ich fand zum Beispiel...
Also ein Pac-Man aus der Ego-Perspektive
Gab's mal, habe ich gespielt.
Echt? Mhm. Ja. Man kennt alles.
Hat einer mal Xenoclash gespielt? Zum Beispiel das Spiel, das ist ein recht neues Spiel. Das ist wie so ein Prügelspiel, sage ich jetzt mal, aber komplett aus der Ego-Perspektive. Das fand ich eigentlich schon wieder ganz cool. Also du hast halt Schlagen und Blocken im Grunde, linke, rechte Maustaste. Und du spielst halt in so einer ganz komischen Fantasy-Welt, ziemlich abstrakt und so Zeug. Aber das hat mir schon wieder Spaß gemacht. Also es war jetzt kein perfektes Ego-Perspektiven-Prügelspiel, sage ich jetzt mal. Aber das hat das schon ganz gut umgesetzt, weil du eben auch mal gegen mehrere Gegner dann eben im Nahkampf kämpfen musstest richtig und dann überlegen, wo steht der eine jetzt, wen greife ich zuerst an. Da gab es dann auch alles mögliche an Sprungangriffen. Also das fand ich, das hat das Ganze schon ganz cool noch umgesetzt.
Haben wir noch nicht das Problem, dass man dann irgendwann völlig desorientiert ist? Also es war ja auch einer der Gründe, warum Mirror's Edge jetzt nicht so eingeschlagen ist, weil die Leute dann halt doch ein bisschen grün im Gesicht wurden.
Ja. Also bei dem Spiel ging es eigentlich, weil die Entwickler schon da auch für gesorgt haben, dass man meistens nur so gegen 3 Leute gleichzeitig oder sowas dann gekämpft hat. Also das war jetzt nicht, dass da mal 20 Leute auf dich zurennen, sondern es waren schon eher wenige und man konnte dann auch mal Betäubungsangriffe machen, dass man halt gesagt hat, okay, den einen schalte ich jetzt erstmal aus, der fällt dann um, dann kann ich mich schnell um den anderen kümmern. Klar wurde es auch mal chaotisch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel das perfekt umgesetzt hat. Also es gab wirklich auch mal was zu bemängeln. Es ist immer so eine gewisse Ungenauigkeit auch dabei, weil man nie so ganz weiß, ist er jetzt nah genug dran, dass ich ihn jetzt treffe oder nicht. Das ist immer schwer abzuschätzen. Also perfekt würde ich es nicht nennen, aber ich fand jetzt so als wirklich reiner Ego-Shooten-Prügler, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnen soll, hat es schon die Sache ganz gut gemacht, fand ich.
Apropos, das ist ja ein gutes Stichwort dafür, wir hassen doch alle Hüpfpassagen in Ego-Shootern, oder?
Ja.
Ja.
Das geht gar nicht und trotzdem wird das immer wieder eingebaut.
Außer Mirror's Edge natürlich.
Also ich hasse jetzt nicht so explizit. Gesetzt den Fall, ich habe eine Quicksave-Taste. Ohne Quicksave-Taste hast du das.
Ja, und okay, sogar damals, als die Ego-Shooter standardmäßig, wenn man auf den Boden guckt, da hatte man ja keine Füße. Ja, also sich da dann ranzutasten, das gab es ja immer mal wieder. Dass man da, das gab es sogar auch in Doom 1 und 2, gab es immer mal wieder so, zumindest in Doom 2 gab es 1-2 Abschnitte, wo man dann so von einer Säule zur anderen hüpfen musste. Und da habe ich immer geschrien, weil man springt natürlich immer daneben, weil man das nicht abschätzen kann so richtig. Ja. Also Mirror's Edge hat, was das angeht, ja sogar recht gut funktioniert. Aber wie kommt man auf die Idee, dann so Plattformhüpfereien da reinzubringen in so einen Ego-Shooter? Das ist noch viel schlimmer als eine U-Bahn-Fahrt, wo man aus dem Fenster schießen muss.
Also, weil Mirror's Edge da ja auch ein bisschen getrickt hat, sage ich mal, dass es so ein bisschen einen dann auch geholfen hat. Also du konntest ja bei Mirror's Edge schon auch ein bisschen ungenau springen. Die hat sich dann eben nochmal an der Kante festgehalten. Deswegen fand ich das dann auch ganz gut umgesetzt. Also ich finde, wenn man so eine Hüpfpassage einbaut, dann finde ich es auch wichtig zu sagen, wir sind da jetzt nicht so penibel, wenn du da 2 Pixel zu weit vorläufst, fällst du sofort runter. Also da fände ich es schon ganz gut, wenn man da irgendwo so eine Hilfe auch einbauen würde, wenn man sie überhaupt einbauen muss. Also ich finde auch, dass man eigentlich darauf verzichten kann. Das gibt mir auch nichts.
Ja, also ich muss sagen, bei den so Sachen wie Half-Life war es halt teilweise so, dass man diese Hüpf-Skills dann ja auch im Multiplayer ganz gut gebrauchen konnte. Also vielleicht so als verstecktes Training für ein Multiplayer ist dann noch zu rechtfertigen.
Ja gut, ja, im Multiplayer finde ich, ist es wieder ein bisschen was anderes auch. Also wenn ich jetzt sage Quake 3 oder so, bist du natürlich auch die ganze Zeit rumgesprungen und wenn du da Rocket Jump oder sowas konntest, war das natürlich schon von Vorteil. Aber ich finde jetzt rein auf Singleplayer-Spiel bezogen...
Ja, wenn es ein reines Singleplayer-Spiel ist, ist es schon ein Stück weit Schwachsinn.
Ich möchte ja unbedingt heute nochmal, ich weiß ja nicht, wann der Manu sagt, es ist schon spät. Wie lange soll das Ding eigentlich werden? Haben wir vorher nicht besprochen. Ich glaube,
ich finde, wir sollten langsam mal zum Schluss kommen, ja. Aber
ja, dann wird es jetzt Zeit nochmal über also meinen absoluten Lieblings-Ego-Shooter zu spielen, und zwar Daikatana. Habt ihr bestimmt alle gespielt.
Wir hören an dieser Stelle auf. Nein, Daikatana war ja sehr umstritten, ja.
Ja, gilt ja für viele Leute als der schlechteste Ego-Shooter ever. Völlig übertrieben, aber er war schon richtig scheiße. Wer hat denn gespielt?
Ich hab ihn angespielt, aber nur dann irgendwie auch aufgegeben. Ja.
Genau so, vielleicht eine Stunde oder so. Und dann, okay, ist ein Shooter, haut mich nicht von Socken.
Ich habe das Kackding durchgespielt.
Ich habe die Konsolenadaption gespielt.
Nee, bei mir lief's nicht. Einfach. Ich habe es mir ausgeliehen, installiert, Spiel stürzte ab, habe ich gesagt, gut, schade.
Also mal für die jüngeren Menschen da draußen, wenn man sich für Ego-Shooter interessiert, muss man das eigentlich mal gespielt haben. Weil es ist schon interessant zu sehen, wie viele gute Ideen da eigentlich drinstecken. Aber wie wir alle wissen, ist ja das Gegenteil von gut gemeint. Nee, gut. Wie geht das noch? Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. So geht der Spruch. Jetzt habe ich es versaut. Weil im Grunde genommen, es war... Total im Eimer. Das fängt an mit, man hat 2 KI-Kollegen dabei. Wenn man dann von einem Level in den anderen geht, fehlt dann gerne mal einer und man kann das Spiel dann nicht weiterspielen. Also die gehen dann unterwegs verloren beim Levelwechsel oder bleiben irgendwo in irgendwelchen Räumen stehen. Das merkt man erst eine halbe Stunde später, dann muss man zurücklaufen und die holen. Und aber die Idee, dass man da so durch verschiedene Zeitzonen geht, also dass man irgendwie im Altertum kämpft und irgendwie mit Samurai-Schwertern und dann nachher in der Zukunft auch und das war schon, die Ideen waren toll, ne? Es ist nur so grandios in den Sand gesetzt worden und dafür ist es halt legendär. Sollte man mal zumindest angezockt haben.
Sowas wie Angriff der Killer-Tomaten, nur für Shooter.
Dann möchte ich noch meinen absoluten Lieblingsshooter ins Rennen werfen am Ende, nämlich No One Lives Forever. Und ich verstehe nicht, warum es keinen dritten Teil dafür gibt und warum der nicht fortgeführt wurde.
Das ist auch ganz, also beide Teile, Teil 1 und Teil 2, ganz, ganz, ganz großes Kino. Gut, dass du es erwähnst.
Und keiner hat es mehr geschafft, irgendwie, finde ich, so diese Selbstironie und diesen Humorlevel in diese Genre so reinzubringen. Das ging mir seitdem irgendwie völlig ab.
Ich habe teilweise Tränen gelacht. Also allein, wo der Pantomime, da ist, also das gibt, im zweiten Teil war das, glaube ich, da gibt es auch einen Bösewicht, der ist so ein oberböser Pantomime und der hat so Schergen, die schickt er einem auf den Hals, also beziehungsweise der Kate Archer. Und das sind halt auch Pantomimen. Mhm. Und dann kommt halt einer nachher wieder zurück zum Boss und berichtet ihm, dass es irgendwie nicht geklappt hat, Kate Archer umzubringen oder gefangen zu nehmen. Und das macht er dann als Pantomime.
Großartig.
Also er stellt das dann pantomimisch dar.
Die sterben doch auch so pantomimisch, ja.
Ja, genau. Und versucht dann halt in so einer Sequenz, die geht 5 Minuten, versucht seinem Boss irgendwie zu erzählen, was jetzt los ist und redet aber nicht dabei. Und der Boss versteht natürlich überhaupt nichts. Ich habe unterm Tisch gelegen. Das kann man schlecht erzählen jetzt. Ja. Also voller lauter irrwitziger Szenen, die so eigentlich ja einzigartig sind, also genreübergreifend teilweise. Also
und ich fand die Engine damals auch richtig geil, die war doch eine eigene Entwicklung. War das nicht die Monolith oder sowas?
Ja, richtig.
Lithtech oder so?
Ja.
Großartig. Gut, ich würde sagen, hat noch jemand einen letzten Punkt einzubringen?
Ja, und zwar vielen Dank.
Danke Rudolf, danke Peter für euren Besuch. Man findet immer wieder spannende Artikel bei euch auf Titel, auch über Shooter, nicht nur die, Cover. Danke für euren Besuch.
Mit Freude, vielen Dank.
Schön, hier gewesen zu sein. Gerne wieder.
Und natürlich auch ein großes Danke an die Polyne-Kollegen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.